Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Alle Zeit 11 Uhr. Fernschreiber aus Wien tickt an Interpol Swiss. Verhandlungen zum Zwecke der Verhaftung und Auslieferung des Schweizer Bürgers von Däniken. Vorname Erich, geboren 14.04.1935 in Zofingen. Es ist der 19. November 1969. Begleitet von seinem guten Freund Hans Neuner landet Erich von Däniken ankommend aus Beirut in Wien. Das Ende einer weiteren großen Weltreise. Es wird für geraume Zeit die letzte sein. Hatte EVD etwas geahnt? Nach einem Telefonat aus Beirut mit einem Freund in Zürich hatte er in letzter Minute den Rückflug nach Zürich auf Wien umgebucht. Der Freund weiß, EVD ist in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben. Haftbefehl weiter in Kraft, international. So gerät EVD in Wien in Untersuchungshaft. Dass er mittlerweile durch den früher im Jahr publizierten Bestseller Erstling Erinnerungen an die Zukunft weltbekannt gewordene Buchautor auch in Österreich seiner Verhaftung nicht entkommen kann, entgeht auch den Medien nicht. Interpol fasst Däniken in Wien, klappert die Presse. Bestsellerautor als Betrüger entlarvt, plappert eine Schlagzeile. Beim letzten Flug wartet Interpol. Wilhelm Roggersdorf zitiert im Buch »Das seltsame Leben des Erich von Däniken« die Züricher Neue Presse dazu. Sitzt der Schweizer Bestsellerautor, weil er als Davoser Hotelier 8000 Franken Kurtaxi noch nicht bezahlt hat? Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Däniken-Biografie-Folgen mit Live Inselmann. Hallo Live.
Hallo Johannes.
Sehr schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ja, wir starten mit einem Skandal, nämlich Erich von Däniken, dessen Leben wir bis zu seiner erfolgreichen Erstveröffentlichung, wir im ersten Teil nachgezeichnet haben, gerät hier in Schwierigkeiten.
1968 hat er gerade sein erstes Buch Erinnerung an die Zukunft publiziert, dem er die These vertrat, dass die Erde eben schon in grauer Vorzeit von Außerirdischen besucht wurde, die die Menschheit geschaffen und auf ihrem Weg begleitet hätten. Das Buch wurde schlagartig zum Bestseller, doch dann, ja, wird Erich von Däniken am Flughafen Wien verhaftet. Es folgt eine ungewöhnlich lange Untersuchungshaft von bald anderthalb Jahren, bis er dann am 13. Februar 1970 wegen wiederholten und gewerbsmäßigen Betrugs sowie Urkundenfälschung zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Ja, die unmittelbare Begründung scheint gar nicht so spektakulär. Eine Kurtaxe von 8000 Franken habe er nicht bezahlt, was er dann später zeitlebens bestritten hat. Allerdings hat er auch bereits 4 Vorstrafen aus früherer Zeit, die bereits erwähnten Jugendsünden, kleinere Diebstähle. Aus dem Hotelbetrieb hatte sich mittlerweile auch ein ganzer Berg von Schulden angesammelt. Einerseits, um seine Recherchereisen zu finanzieren, andererseits, so beschreibt er selbst es zumindest natürlich, weil er immer wieder Menschen aus der Patsche geholfen habe.
Der Robin Hood-Faktor.
Genau. Erst mit der Veröffentlichung seines Buches, ja, wird dann auch wieder genügend Geld in die Kassen gespült. Also die besagte Kurtaxe ist bereits vor dem eigentlichen Prozess beglichen, aber das nützt ihm dann am Ende auch nichts mehr.
Aber das ist doch komisch, oder? Also, dass er da verhaftet wird wegen einer Taxe, die, oder dass er zu Haft verurteilt wird, weil er, obwohl er die nachträglich bezahlt hat, das wurde ja von seinen Anhängern dann auch immer ein bisschen als so eine Art Hexenverfolgung dargestellt, ihm gegenüber. In der Biografie, die 2025 erschienen ist, aus der das Anfangszitat stammt, das ich vorgelesen habe am Anfang der Folge, sein Leben, sein Lebenswerk, die autorisierte Biografie des erfolgreichsten Sachbuchautors des Planeten Erde von Hans-Peter Roth. Das ist natürlich eine ihm sehr positive gesinnte Biografie, ne, die autorisierte. Und da wird das Ganze eben auch sehr kritisch gesehen, warum er überhaupt in Haft musste. Was sagst du denn dazu?
Ja, es handelte sich definitiv um einen unkonventionellen und sehr komplexen Prozess, wo auch viele verschiedene Faktoren reinspielen. Da tritt dann auch noch ein psychiatrischer Gutachter namens Erich Weber auf, der ihn Gutachten als pathologischen Lügner identifiziert. Wie gesagt, die Vorstrafen, Schulden. Er selbst und seine Anhänger interpretieren es so, dass nur ein Vorwand gefunden werden musste, um ihm irgendetwas anzuhängen, dass eben auch der Staatsanwalt und der Richter wahrscheinlich korrupt seien und ja, etwas persönlich gegen ihn gehabt hätten. Und ja, zum Teil kann das auch ja durchaus sein, denn das Urteil wurde in der Tat bereits sehr kontrovers diskutiert von zeitgenössischen Beobachtern. Ja, sein Lektor Roggersdorf alias Urs Utermann gibt schon damals eben ein Buch heraus, also die erste Biografie Denekens in gewisser Weise, zu genau dem Anlasse, wo er all diese Verwicklungen aufrollt. Und tatsächlich, auch wenn Deneken seine Haft zu einem guten Teil tatsächlich absitzen muss, wird das Urteil dann auch 1982 vom Kantonsgericht Graubünden nachträglich aufgehoben und Deneken damit dann nachträglich rehabilitiert. Also rechtlich einwandfrei dürfte dieser Prozess definitiv nicht gewesen sein.
Da kam auf jeden Fall was zusammen und einige Leute konnten ihn nicht leiden, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Das ist also ganz, ja, ich hatte früher ein ganz anderes Bild, bevor ich mich auf die Folge ein bisschen vorbereitet habe von diesem Prozess. Und ja, habe jetzt rückwirkend ein bisschen gedacht, das ist schon ein bisschen komisch abgelaufen damals. Also. Ne?
Definitiv. Es ist natürlich auch wieder schwer, neutrale Quellen dazu zu finden und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Also ganz durchdrungen habe ich diesen Kontext auch noch nicht.
Aber wir haben auf jeden Fall hier den ersten größeren Skandal, der seine Glaubwürdigkeit erschüttert und der später natürlich auch immer wieder herangezogen wird von seinen Kritikern. Also vor allem eben auch dieses Gutachten, dass er ein notorischer Lügner sei.
Genau. Was sich auf Basis seiner Bücher durchaus begründen lässt. Allerdings ging es da natürlich um seine konkreten Wirtschaftsvergehen im Hotelgewerbe, was entsprechend ein anderes Parfum ist. Ja. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er muss ganze 18 Monate absitzen, bis er dann wegen guter Führung und eben der Anrechnung der sehr langen Untersuchungshaft im Frühherbst 1971 wieder entlassen wird. Aber dieser Rückschlag kann den Deneken-Zug nicht aufhalten. Noch während er sitzt, bleibt sein Erstlingswerk Erinnerung an die Zukunft ein Bestseller, begeistert zahlreiche Menschen und er schreibt bereits im Gefängnis an seinem zweiten Werk Zurück zu den Sternen. Und das erscheint dann auch bereits 1969. Das erscheint dann auch 1969. In der Biografie wird dann auch darauf hingewiesen, dass er natürlich im Gefängnis seine ganzen Literaturwerke nicht zur Verfügung gehabt habe und daher vieles aus dem Gedächtnis und ohne Quellen schreiben musste. Am Ende fällt es am Buch nicht sonderlich auf. Also das Literaturverzeichnis ist ähnlich vollständig wie bei all seinen anderen Werken, im positiven wie negativen Sinne. Also in dem Buch baut er dann auch zahlreiche Aspekte seiner Theorie weiter aus, wiederholt natürlich auch Ideen aus dem ersten Buch und schreibt einiges nieder, was ursprünglich schon für Erinnerungen an die Zukunft eingeplant war, aber dann eben vor der Veröffentlichung rausgefallen war. Sehr interessant finde ich eines der letzten Kapitel mit dem schönen Titel »Von Perversionen unserer Vorfahren«. Da postuliert er nämlich, dass im Altertum allerlei sodomitische Praktiken an der Tagesordnung gewesen seien. Sprich, dass es nicht nur eben Menschen Außerirdische gäbe, sondern dass diese Außerirdischen auch eine Vielzahl von Mischwesen aus Menschen und Tieren erschaffen hätten und dass man damals allgemein, auch insbesondere in den Kulten, regelmäßig sexuelle Eskapaden zwischen Menschen, Tieren, Mischwesen in jeder Rekombination verübt habe.
Lässt das irgendwie tief blicken, weniger tief in unsere Vergangenheit und mehr in das Unterbewusstsein von Erich von Däniken vielleicht. Sag mal so, böse dem, der Böses denkt. Ja, das ist.
So könnte man jetzt denken. Allerdings scheint er sich gerade diese Passage gar nicht einmal selbst ausgedacht zu haben, denn da bin ich auf interessante Hintergründe gestoßen. Nämlich erinnert das doch an eine andere Gestalt, zu der es auch bereits eine Folge bei Alle Zeit der Welt gibt, nämlich niemand geringeren als den Ariosophen Jörg Lanz von Liebenfels.
Der verlässt uns auch nicht, der kommt auch immer wieder, wirklich.
Leider nicht. Kurz zusammengefasst, Lanz von Liebenfels war eben einer der maßgeblichen Vertreter der Ariosophie, also die frische Ideen und völkisch-rassistisches Gedankengut kombiniert haben. Er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts sein Werk Theozoologie und auch mehrere kürzere Pamphlete, wo er eben postulierte, ursprünglich habe es so eine Rasse von arischen Gottmenschen gegeben mit genetischen Kräften und so weiter, und die hätten sich dann eben versündigt, indem sie eben solche Unzucht mit Tieren oder eben solchen Affenmenschen trieben, den Sodomsäfflingen oder Frädlingen, wie er sie dann immer nannte, und daraus seien dann die späteren Rassen entstanden und eigentlich müsse man doch den originalen Urarial zurückzüchten und so weiter. Also ein zutiefst rassistisches und menschenverachtendes Weltbild, was der da auf Basis seiner skurrilen Alternativgeschichte und sehr seltsamer zoophiler Fantasien aufgebaut hatte. Aber da gibt es eben durchaus gewisse Parallelen. Und nicht nur das, es gibt tatsächlich eine direkte Kontinuität, beziehungsweise eher eine indirekte. Denn dazwischen stand noch ein weiterer Autor, nämlich Eugen George. Recht obskure Gestalte, so in dieser Szene von Alternativgeschichte, Atlantis-Theorien, Ariosophie, Welteislehre und was alles da in den 20er, 30er Jahren so rumdiffundiert ist. Der schreibt 1930 ein Werk namens Verfallene Kulturen, wo er eben Versatzstücke aus all diesen Theorien zusammenschreibt, Atlantis-Theorien, Welteislehre und eben auch so eine ganze Auflistung von Mischwesen und sodomitischen Praktiken im Altertum, die er vor allem von Lanz von Liebenfels entlehnt. Und das wiederum ist definitiv die Quelle für Däniken, denn tatsächlich in Dänikens Liste fast jeder einzelne Eintrag findet eine direkte Entsprechung bei Eugen George, der es wiederum von Lanz von Liebenfels hat. Also vielfach wirklich nahezu identischer Wortlaut und so. Däniken gibt den George sogar im Literaturverzeichnis an, sein Buch aber bezieht sich in der Passage jetzt nicht näher auf ihn. Er scheint aber auch Lanz von Liebenfels direkt, zumindest gelesen zu haben, ein oder zwei seiner Pamphlete zumindest, denn zumindest eine Passage findet sich bei ihm auch, die sich so nur bei Lanz von Liebenfels direkt und nicht bei Eugen George findet. Und diese ganze Beziehung fand ich deshalb interessant, weil man da auch sieht, dass diese Theorie von Mischwesen in der Präastronautik, also die Idee, dass die außerirdischen Götter eben auch solche Chimären und Zwingen und eben diese ganzen Fabelwesen erschaffen hätten, eben so direkt herzuleiten ist aus der Ariosophie. Von eben niemand geringerem als Lanz von Liebenfels.
Ja, faszinierend. Und das hast du jetzt auch nicht irgendwie aus der Sekundärliteratur, sondern hast du die letzten Monate quasi gefunden, ja?
Genau, ich hatte schon vor einigen Jahren eben die Parallele zu Lanz von Liebenfels entdeckt, auch gerade bezüglich des sogenannten schwarzen Obelisken. Das ist ein Obelisk aus dem alten Assyrien, wo so mehrere seltsame Wesen drauf abgebildet sind, die eben von Lanz von Liebenfels als solche Sodomsäfflinge interpretiert werden, solche Menschentiere, wie er schreibt. Und dann eben auch von Däniken. Der sagt dann nämlich, in der Inschrift heißt es, dass da sogenannte Menschentiere abgeführt werden. Das ist aber ein Wort, was nur bei Lanz von Liebenfels vorkommt. Ich habe mir die Originalinschrift angeguckt, da steht halt, es sind Affen. Also man muss halt des Akkadischen mächtig sein und der Keilschrifte, aber dann ist das relativ eindeutig. Ja, und erst letztes Jahr bin ich dann eben auf diese Zwischenstufe von Eugen George gekommen. Zu genau dem Thema wird dann auch irgendwann wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres ein Artikel von mir erscheinen im nächsten Jahrbuch für Kryptozoologie, wo ich alle wichtigen Belege von Däniken zu Mischwesen einmal näher unter die Lupe nehme und eben auch genau diese Kontinuität dort herausarbeite. Also wir hatten in der letzten Folge schon seine Inspirationen von anderen Präastronautik-Autoren, von denen er für sein erstes Buch reichlich plagiiert hat. Hier hat man eben noch eine weitere interessante Traditionslinie. Und ich denke, auch da gibt es definitiv noch gewaltigen Forschungsbedarf, welche verschiedenen Traditionen noch bei Däniken eingeflossen sind, gerade eben aus dieser deutschsprachigen Esoterik.
Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Falls ihr große Däniken-Fans seid und noch ein Thema für eine Doktorarbeit sucht, vielleicht könnt ihr das ja irgendwie verbinden. Aber diese Verhaftung und dieses im Gefängnis sein hat jetzt seinem Hype keinen Abbruch getan. Du hattest schon erwähnt in der letzten Folge, dass 1970 dann Erinnerungen an
die Zukunft.
Danke. Erinnerungen an die Zukunft auf Basis dieser Dokumentarfilm, der mein erster Kontakt war mit Däniken, dass der quasi für einen Oscar nominiert wurde, der auf Basis der Bücher dann gemacht wurde. Und das ist ein sehr eindrucksvoller Film mit sehr psychedelischer Musik, muss ich sagen. Ist mir nochmal aufgefallen, als ich nochmal reingeschaut habe jetzt. Aber falls ihr euch nach einem langen Arbeitstag nochmal in Däniken-Nostalgie vertiefen wollt, dann könnt ihr euch den auf YouTube auf jeden Fall anschauen.
Genau, der Film erscheint eben 1970, als er gerade eben noch im Gefängnis sitzt, genau wie sein zweites Buch. Also ja, seine Erfolge nimmt nur weiter Fahrt auf. Und als er dann eben 1971 wieder entlassen wird, ist Däniken bereits ein Star. Er verdient massig aus seinen Buchverkäufen. Beim ersten Buch wurde er auch vom Herausgeber noch ein bisschen übers Ohr gehauen, dass er da dann auch nicht so viel von den Einnahmen selber abzweigen konnte. Bei den späteren sieht das dann natürlich anders aus. Und ja, die öffentliche Aufmerksamkeit ist absolut da. Er wird in der Zeit dann auch andauernd in Talkshows eingeladen und da überall herumgereicht. Däniken ist Stadtgespräche überall. Also selbst mein Opa hat erzählt, damals haben er und seine Kollegen Däniken auf der Arbeit diskutiert. Also da war das definitiv ein gesellschaftliches Phänomen, was Millionen Menschen erreichte und begeistert hat. Bis hin dazu, dass ihm 1975 sogar ein Ehrendoktor der Universidad Boliviana, also einer bolivianischen Universität, verliehen wird. Und seitdem ist er dann auch manchmal als Dr. HC zitiert.
Ja, ganz spannend. Also das mit den Ehrendoktortiteln hängt auf jeden Fall nicht mit der Quellenarbeit zusammen. Die werden einem auch verliehen, wenn man das lockerer nimmt. Dann besteht auf jeden Fall für Podcasts in der Zukunft noch Hoffnung, falls ihr das hört in der Universität Boliviana. Wir sind offen für Ehrendoktortitel. Ich nehme jeden Ehrendoktortitel jederzeit dankbar an.
Ja, ich schreibe mir eine echte Dissertation, ich brauche so einen Quatsch nicht.
Ich nehme den. Live braucht es nicht, ich brauche das. Falls ihr, da muss der Podcast noch erfolgreicher werden, befürchte ich. Aber ich bin auf jeden Fall für offen. Und dann nach all diesem Erfolg, in dieser Zeit kommt es auch, in den 70er Jahren kommt es auch zu einer zweiten großen Affäre, die quasi nach seiner Verhaftung wieder Medieninteresse bewirkt hat, das weniger positiv war vielleicht als die Talkshow-Einladung, nämlich die sogenannte Ecuador-Affäre.
Genau, 1972 veröffentlichte er sein mittlerweile drittes Buch Aus Saat und Kosmos. Und da gleich auf den ersten Seiten beschreibt er unglaubliche Dinge. Er hat ja schon seit er als Jugendlicher endlich genug Geld dafür hatte, immer massige Reisen überall in die Welt gemacht und tut das auch dann bis zu seinem Lebensende, um eben die ganzen archäologischen Stätten und Schauplätze seiner Bücher eben selbst zu besuchen. Ja, und so sei er eben auch 72 nach Ecuador gereist und ja, sei dort in Kontakt gekommen mit einem gewissen Juan Maurice. Und dieser habe ihn dort im Dschungel zu einer abgelegenen Höhle geführt, im März 72. Und in diese seien sie dann dort gemeinsam hinabgestiegen. Dort in einem von misstrauischen Indios bewohnten Gebiet, wie Däniken natürlich noch betonte, liegt der in den Fels geschnittene Eingang breit wie ein Scheunentor. Plötzlich, von einem Schritt auf den anderen, wird letztes einfallendes Tageslicht zu schwärzester Finsternis. Ja, sie wagen sich weiter vor durch diesen Gang, der offensichtlich künstlich angelegte, erscheint, bis sie schließlich in einen riesigen unterirdischen Saal kommen. Dieser namenlose Saal, in den der siebte Gang führte, ist von beklemmender Größe, von starrer Schönheit und edlen Proportionen. Der Grundriss sei 140 mal 150 Meter, hören wir. Das sind fast die Maße der Mondpyramide in Teotihuacan, geht es mir durch den Sinn. Dort wie hier kennt niemand die Baumeister, die überragenden Techniker. Das könnte so 1:1 von Lovecraft stammen. In der Mitte des Saales steht ein Tisch. Ist es ein Tisch? Wahrscheinlich, denn an der Längsseite stehen 7 Stühle. Sind es Stühle? Vermutlich sind es Stühle. Aus Stein? Nein, sie strahlen nicht die Kühle von Stein aus. Aus Holz? Bestimmt nicht. Holz hätte die Jahrtausende über nicht diese Stabilität bewahrt. Sind sie aus Metall? Ich glaube es nicht. Sie fühlen und fassen sich an wie eigentemperierter Kunststoff, aber sie sind schwer und hart wie Stahl. Und jetzt wird es abgefahrener. Hinter den Stühlen stehen Tiere. Saurier, Elefanten, Löwen, Krokodile, Jaguare, Kamele, Bären, Affen, Bisons, Wölfe, kriechen Echsen, Schnecken, Krebse. Wie in Formen gegossen, reihen sie sich zwanglos und freundlich nebeneinander. Nicht wie bei Darstellung der Tiere der Arche Noah in Paaren. Nicht wie es der Zoologe gern hätte, nach Abstammung und Rasse. Nicht wie es der Biologe möchte, in der Rangordnung der natürlichen Evolution. Es ist ein zoologischer Garten der Verrücktheiten und seine Tiere sind aus reinem Gold. Der Schatz der Schätze steht auch in diesem Saal, jene Metallbibliothek, von der in der Notariatsurkunde die Rede war und der ich mir aber nichts, gar nichts hatte vorstellen können. Gegenüber dem zoologischen Garten, links hinter dem Konferenztisch, steht die Bibliothek aus Metallplatten. Teils Platten, teils millimeterdünne Metallfolien, die meisten in der Größe von 96x48 cm. Mir ist, nach langem kritischem Betrachten, schleierhaft, welches Material eine Konsistenz hat, die das Aufrechtstehen so dünner und so großer Folien ermöglicht. Sie stehen nebeneinander wie gebundene Blätter von Riesenfolianten. Jede Tafel ist beschriftet, trägt Stempel, ist gleichmäßig wie von einer Maschine bedruckt. Maurice schaffte es bisher nicht, die Seiten seiner Metallbibliothek zu zählen. Ich akzeptiere seine Schätzung, dass es einige tausend sein können. Die Schriftzeichen auf den Metallplatten sind unbekannt, aber ich bin überzeugt, dass sich aus der Fülle der Vergleichsmöglichkeiten relativ schnell Entschlüsselungen ergeben werden, wenn die einschlägigen Wissenschaftler nunmehr von der Existenz dieser Einmaligkeit erfahren.
Ja, ein faszinierender Bericht. Unglaubliches, was er dort sieht. Und dann folgt der Skandal. Nämlich 1973 veröffentlicht der Spiegel ein Interview mit dem erwähnten Juan Maurice. Und da wird eben eine Gegendarstellung präsentiert. Däniken selbst sei in den Höhlen gewesen. Er habe ihm nur einen verschütteten Seiteneingang geführt und ihm ausführlich davon erzählt. Däniken sei ein Lügner und abgedruckte Fotos habe er selbst lange zuvor gemacht. Wir wollen euch dieses wunderbare Interview nicht verwehren und es jetzt in wechselnden Rollen vorlesen, mit live in der Rolle des Maurice und ich als der Interviewer vom Spiegel, der sie das Buch gelesen hatte und gedacht hat, da frage ich doch mal genauer nach. Herr Moritz, in seinem jüngsten Buch behauptet Erich von Däniken, mit Ihnen in Ecuador in eine geheimnisvolle Höhlenwelt hinabgestiegen zu sein.
Däniken ist nie in den Höhlen gewesen, es sei denn vielleicht in einer fliegenden Untertasse.
Er schreibt, sie hätten ihm in den Höhlen sogar eine auf Metallfolien eingravierte prähistorische Bibliothek, einen ganzen Zoo goldener Tiere, einen Saal mit Stühlen rund um eine Tafel gezeigt.
Wenn er behauptet, er habe die Bibliothek und die anderen Dinge selbst gesehen, dann ist das Lüge. Das ist äußerst unanständig. Wir haben ihm diese Dinge nicht gezeigt. Er mogelt sogar mit den Fotos. Das Bild auf Seite 15 seines Buches Aussaat und Kosmos wurde schon bei unserer Expedition im Jahre 1969 aufgenommen. Es zeigt einen von Wasser ausgewaschenen Höhlengang. Das auf Seite 20 abgebildete Amulett habe ich nicht, wie er schreibt, in einer Höhle gefunden.
Wie kommt Däniken dann zu seinen Behauptungen?
Ich habe ihm alles erzählt. Stunden, tagelang hat er mich ausgequetscht. Er wollte immer mehr hören. Er hat sogar mit $200.000 für eine Höhlenexpedition gewinkt.
Warum wurde daraus nichts?
Er hatte keine Zeit. Eine Expedition zu den Höhlen im östlichen Ecuador hätte mindestens 14 Tage gedauert. Er war aber nur etwa eine Woche hier.
Ja, und soweit hatte ich das Interview ursprünglich geplant. Und dann ist mir aufgefallen, da wird ein verzerrtes Bild der ganzen Lage gezeigt, wenn wir jetzt aufhören und es euch verwehren, weiter einen späteren Teil dieses Interviews. Ich werde es auch in der Beschreibung verlinken zur Folge, da könnt ihr euch das nochmal ganz durchlesen. Aber jetzt geht es nämlich sehr interessant etwas später folgendermaßen weiter.
Ja. In der Quechua-Mythologie ist die Rede von einem Käfer, der die Höhlen gegraben hat. Bei unserer von der ecuadorianischen Tourismusorganisation CETURIS geförderten Expedition im Jahre 1969 haben wir am Rio Santiago in den Cuevas de los Tayos ja tatsächlich eine künstliche Höhle entdeckt. Nachdem wir zunächst durch einen von Wasser ausgewaschenen Gang gekrochen waren, standen wir plötzlich in einem riesigen Saal, der mindestens 80 Meter hoch war. Die Wände da drin waren glatt, wie poliert, und am Boden waren Stufen.
Und dort haben Sie die Metallbibliothek entdeckt?
Nein, die ist in einer anderen Höhle, etwa 30 Kilometer entfernt.
Sind Sie bei Ihrer Expedition 1969 auch bis dorthin vorgedrungen?
Nein, denn uns ging die Verpflegung aus.
Wann haben Sie die Bibliothek zum ersten Mal gesehen?
Das kann ich nicht sagen. Man könnte sonst zurückverfolgen, wo ich mich zu der betreffenden Zeit... Das kann ich nicht sagen. Man könnte sonst zurückverfolgen, wo ich zu der betreffenden Zeit gewesen bin.
Wie haben Sie die Bibliothek entdeckt?
Jemand hat mich dorthin gebracht.
Wer war denn dieser Führer?
Das kann ich nicht sagen.
Befindet sich der Goldene Zoo im gleichen Raum wie die Bibliothek?
Es handelt sich nicht eigentlich um einen Zoo, sondern um naturgetreue Nachbildungen von Pflanzen und Tieren, wie sie nach den Chroniken des Inka Garcilaso de la Vega, einst zum Beispiel in den kaiserlichen Gärten von Cusco, zu finden waren. Ich weiß auch nicht, ob sie aus reinem Gold sind. Vielleicht sind sie nur vergoldet.
Haben Sie die Folien der Metallbibliothek gezählt und stimmen die von Däniken angegebenen Maße 69 mal 48 Zentimeter?
96.
96 mal 48 Zentimeter.
Nein, ich kann nicht sagen, wie viele es sind. Ich habe auch kein Metermaß bei mir gehabt.
Und was für eine Schrift könnte es sich, um was für eine Schrift könnte es sich nach Ihrer Meinung bei den Zeichen auf den Folien handeln?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zeichen auf den Folien von Kulturen des untergegangenen Atlantis stammen.
Konnten Sie diese Zeichen entziffern?
Wahrscheinlich kann man sie entziffern, aber ich war ja nicht lange dort.
Woher wissen Sie dann das, wie Sie in Ihrer bei dem Notar Gustavo Falcone niedergelegten Erklärung behaupten, auf diesen Folien eine chronologische Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte enthalten ist?
Das hat mir mein Führer gesagt.
Warum haben Sie nicht wenigstens eine Folie als Beweisstück mitgebracht?
Das hätte den sicheren Tod bedeutet. Diejenigen, die diese Fetze bewachen, lassen nicht zu, dass man sie fortschleppt.
Sind es wilde Chivaro-Indianer?
Nein, es sind sehr gutartige Leute. Es ist ein Stamm, es sind Belas.
Aber ein Indio-Stamm mit diesem Namen ist nicht bekannt.
Es sind höhere Wesen. Es sind weiße Indios mit hellen Augen. Wenn jemand bis zu ihnen vordringt, zwingen sie ihn, für immer dort zu bleiben.
Wie sind Sie dann wieder zurückgekommen?
Sie machen Ausnahmen.
Und diesen Teil, der sich eben auch wieder liest wie Jörg Lanz von Liebenfels, das ist halt tatsächlich, also du hast die höher entwickelten weißen Indianer, die die Schätze, die geheime Metallbibliothek beschützen, liest sich wie ein großartiger Fantasy-Thriller, aber wir haben hier eine Art südamerikanischen Erich von Däniken, der sich mit Erich von Däniken darüber streitet, was der in seinem Buch behauptet hat, aber beide sind jetzt vielleicht nicht die belastbarsten Zeugen für Metallbibliotheken, behaupte ich mal.
Nee, zumal später rauskam, dass eben auch schon noch früher jemand das behauptet hatte, nämlich ein gewisser Petronio Jaramillo Abarca, der bereits seit den 40ern eben behauptete, besagte Metallbibliothek gesehen zu haben, aber ebenfalls keinen physischen Beweis dafür vorlegte. Ja, dann eben der Herr Maurice und schließlich Däniken. Jedenfalls schlug dieses Interview natürlich hier ein wie eine Bombe. Wie gesagt, der Spiegel hat es gebracht. Also wir sind hier mitten in den Mainstream-Medien, nicht in der kleinen Esoterik-Szene oder so. Und ja, Dänikens Glaubwürdigkeit war erst einmal befriedigt. Schließlich 1974 nimmt er selber Stellung dazu oder wird dazu genötigt. Da gibt er nämlich dem Playboy ein Interview. Und auch dieses lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
So ein lustiger Ort für eine... Also das sind die Artikel, wenn Leute früher gesagt haben, sie haben den Playboy nur für die Artikel. Es sind die Klarstellungen von Leuten wie Däniken, die in diesem Blatt für Qualitätsjournalismus passieren.
Genau, es lohnt sich hier durchaus, den Playboy wegen der Interviews zu lesen. Ja, und in dem Fall war der Interviewer tatsächlich hervorragend vorbereitet und ja, man kann eigentlich nur sagen, hat Däniken ziemlich an die Wand gespielt und ihn auf diverse Fehler in seinen Büchern hingewiesen, wo er dann jedes Mal irgendwie laviert ist und es versucht hat zu rechtfertigen. Also teilweise sei das schon in seinen Quellen so angegeben worden und wenn er was Falsches geschrieben hat, dann wird er das in seinen zukünftigen Büchern natürlich klarstellen, was er später nicht hat. Und grundsätzlich, er sei ja ein Schriftsteller und da seien ihm ja gewisse kreative Freiheiten erlaubt. Aber vor allem bei dieser Affäre um die Metallbibliothek wird es eben interessant, denn da ließ der Interviewer auch nicht locker und hat immer wieder nachgefragt. Da gesteht Däniken dann ein, er sei tatsächlich nicht beim Haupteingang gewesen, sondern nur bei einem Nebeneingang dieser Höhlen. Die geografische Lage, die er angegeben habe, stimme so allerdings also nicht. Aber dafür sei er tatsächlich 6 Stunden dort unten in den Höhlen gewesen. Also nicht nur kurz am Eingang, wie der Kollege behauptet hatte. Ja, hat er das denn alles tatsächlich gesehen? Ja, hat er, bestätigt er. Aber er sah sich jetzt nicht mehr sicher, ob das tatsächlich Gold war bei den Tieren oder wie gesagt nur vergoldet oder ähnliches. Dann wird er auf die Szene mit dem Entzünden der Fackel in der Mitte der großen Halle angesprochen. Nee, das sei jetzt doch nicht ganz so geschehen. Das sei ein Theatrical-Effekt, ein Theatereffekt gewesen. Aber wenn Maurice sage, dass er gar nichts gesehen habe, dann lüge er. Und ja, warum er, also der Däniken, jetzt nicht doch eine Expedition dorthin veranstaltet, ja, jetzt traue er sich hier nicht mehr, weil der Maurice natürlich die Höhle besitze und ja, auch mit der Regierung verbandelt sei und sein Eigentum auf jeden Fall verteidigen würde. Das sei ja auch sehr gefährlich. Aber mehrmals betont Däniken, es ist ja eigentlich auch egal, ob er es jetzt selbst gesehen hat. Wichtig ist doch nur, ob die Metallbibliothek existiert. Wobei man sich jetzt natürlich fragen kann, ja, auf Basis welcher Quelle.
Da würde man ihm zustimmen, aber genau. Es wäre interessant zu wissen, ob es die gibt, aber ja, warum gibt es keine Möglichkeit, es zu beweisen, ja.
Ja, später gab es auch noch weitere Expeditionen da zu der Taios-Höhle, unter anderem sogar eine mit Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond, der natürlich auch wieder inspiriert durch Däniken und so, dem auf den Grund gehen wollte mit diversen Kollegen.
Ach, wirklich?
Ja, dabei wurden da auf diverse irgendwie Pflanzen- und Vogelarten beschrieben, aber ja, sie haben keine Metallbibliothek gefunden und wie ihr euch denken könnt, ist diese auch bis heute nicht gefunden worden. Allerdings für Däniken war die Geschichte dann wohl doch noch nicht ausgestanden, denn 2007 veröffentlichte er mal wieder ein neues Buch mit dem Titel Falsch informiert und da hat er dann die ganze Geschichte noch einmal aufgerollt und dann auch mit diversen Dokumenten zu belegen versucht. Und ja, da verstand er sich dann eigentlich als Opfer der ganzen Affäre, dass nur alles falsch dargestellt worden sei, um ihm irgendwas da anzuflicken. Und da gibt er nun zu, er habe die Metallbibliothek tatsächlich nicht selbst gesehen, auch wenn er das zuvor beim Playboy und auch im persönlichen Gespräch mit anderen Leuten noch mehrfach bestätigt hatte. Stattdessen habe eben sein Lektor, der bekannte Herr Utermann, diese Passage eigenmächtig geändert, umgeschrieben und halt suggeriert, er habe das alles selbst gesehen, auch wenn das ja nur der Bericht von dem Juan Maurice war.
Dazu ganz spannend, dass er, hat er mit Utermann länger noch zusammengearbeitet, war das langfristig sein Lektor auch für alle anderen Bücher? Weißt du das?
Also auf jeden Fall ist mir nicht bekannt, dass es bereits zu dieser Zeit bei der Veröffentlichung dieses Buches ein Verwürfnis zwischen den beiden gab. Tatsächlich sind nämlich auch einige Briefe aus dieser Zeit auch zwischen Utermann und dem Herausgeber überliefert und den einen zitiert Däniken in seinem Buch da sogar, um das eben als Beleg zu verwenden, dass der das eben so umgeschrieben habe. Tatsächlich aber ist dieser Brief schon früher einmal in einem Sammelband veröffentlicht worden und es stellt sich heraus, dass Däniken in seinem Buch den dann nur gekürzt abgedruckt hatte, wohlgemerkt ohne die Kürzung zu kennzeichnen. Und aus genau dem gekürzten Teil geht hervor, dass es das gar nicht belegte, sondern dass sich die Hinzufügung des Lektors eigentlich nur auf diesen kurzen Effekt, der auch mit dem Licht mit der Fackel und so bezog, aber nicht eben auf die ganze Passage. Tatsächlich gibt es sogar noch einen Brief von damals, wo Däniken selbst gegenüber dem Verlag nochmal bestätigt, der hatte das alles selbst gesehen zu haben. Also auch da wieder, stimmen die Fakten alle hinten und vorne nicht. Ja. In einem Brief an den Anwalt von dem Juan Maurice, die dann ja beide sehr sauer auf ihn waren, nachdem er das so publiziert hatte, hat er auch schon 1973 klargestellt, ich zitiere, dass es sich bei meinen Büchern nicht um wissenschaftliche Publikationen handelt, dass einem Schriftsteller dramaturgische Freiheiten gestattet sein müssen. Ja, soweit also die Affäre um die Metallbibliothek von Ecuador, die Dänikens Glaubwürdigkeit doch etwas beschädigt hat.
Ja, und was ich mich immer noch frage, ist, ich meine, Utermann überzeugter Nazi oder auf jeden Fall
zumindest ursprünglich, genau.
Ja, ursprünglich überzeugter Nazi gewesen. Und die Anleihen bei Jörg Lanz von Liebenfels, ich will jetzt nicht irgendwie dänigend in die rechte Ecke drängen, aber er hätte sicherlich auch einen anderen Lektor gefunden.
Ja, nur gut, das würde ich gar nicht mehr unbedingt annehmen, da der Econ-Verlag ja der einzige Verlag wäre, der ihn genommen hat. Zumindest beim ersten Buch. Ab dem zweiten sähe das vielleicht anders aus. Aber ja, es ist natürlich eine spannende Frage, auch inwieweit da inhaltliche Kontinuitäten sein könnten. Soweit ich weiß, ist bisher auch wenig aufgearbeitet worden, welche Teile inhaltlich der Uthermann da so sonst zu seinen Büchern beigesteuert hat.
Welcher Teil liest sich ein bisschen wie völkischer Beobachter? So. Ja, aber auf jeden Fall hat ihn auch das nicht davon abgehalten, sondern er hat ja weitergemacht. Also auch das Playboy-Interview, auch die Ecuador-Affäre, auch das Spiegel-Interview, all das wurde dann bis 2007 noch aufgerollt und bearbeitet und hat ihn nicht losgelassen. Aber im Endeffekt hat er ja weitergeschrieben, unglaublich viele Bücher.
Und das war ja allzu erfolgreich.
Ja, ja.
Genau. Also letztlich, ja, hat er zeitlebens insgesamt 49 eigene Bücher veröffentlicht, die in mindestens 32 Sprachen übersetzt und etwa 75 Millionen Mal verkauft wurden. Ja, darunter eben vor allem solche Sachbücher, aber auch mehrere Romane. Und schließlich hat er auch diverse Sammelbände herausgegeben, wo eben andere Präastronautik-Autoren eben Beiträge beigesteuert haben, die dann meistens eben unter dem Label Kosmische Spuren. Und ja, tatsächlich hat er auch nach der Ecuador-Affäre mehrfach solche obskuren Augenzeugenberichte publiziert. 2006 zum Beispiel veröffentlicht er Tommy und der Planet der Lüge, ein ja sogenannter Roman, der kein Sachbuch werden durfte, wie der Titel schon sagt. Und dort berichtet er eben in mehr oder minder fiktiver Romanform, dass er bei einer Reise durch Pakistan und den Iran 1987 selbst einem Außerirdischen begegnet sei, der dort sich in der Gestalt eines jungen Erich von Däniken vor ihm materialisierte und dann einige Zeit mit ihnen mitgereist sei. Physische Beweise scheint es aber trotzdem irgendwie nicht zu geben.
Warte mal, Erich von Däniken ist mit einem Kind durch den Iran und Pakistan gereist, das sich als Alien entpuppt hat?
Nee, also eher Jugendlicher, als junger Erwachsener, der aussah wie Däniken als jüngerer Erich von Däniken.
Ah, er sah aus wie er selbst auch noch.
Genau.
Ah, das davon Bild wäre super.
Ja. Ah. Das Foto würde ich mir auch wünschen. Und ja, später in Interviews und so hat er schon noch mehrfach bestätigt, dass das wohl zumindest im Kern irgendwie wirklich geschehen sei. Aber erstaunlicherweise hat er sich in späteren Büchern eigentlich nie mehr wirklich darauf berufen. Und so also ein relevantes Beweismittel für seine Theorien schien es dann doch nicht zu sein. Und ja, in seinem Buch Neue Erkenntnisse berichtet er auch, dass ja er 1988 auf einer Forschungsreise in Kolumbien war und dort dann von einem reichen Einheimischen in dessen Villa mitgenommen wurde, der ihm dort dann mehrere ja mysteriöse Fädel gezeigt habe, solche Langfädel, die er als ja Alien-Nachkommen deutete, die aus irgendeiner privaten geheimen Grabung stammen sollten. Ja, und später haben sich herausgestellt, bei diesem reichen Villenbesitzer dort handelte es sich um niemand anderen als den Drogenbaron Pablo Escobar persönlich. Ja, und 2019 veröffentlichte Däniken dann auch wieder ein neues Buch, die Bekenntnisse des Ägyptologen Adel H. Und da berichtet er eben, er sei ja auch einmal durch Ägypten gereist mit einem Ägyptologen namens Adel H. als Führer. Und der habe ihm in einer Nacht auch wieder an der Hotelbar davon berichtet, er selbst sei ja als Junge in den 40er Jahren mit seiner Familie als Grabräuber tätig gewesen und da dann versehentlich in so einem neu entdeckten Grab in Saqqara, also einer wichtigen Ausgrabungsstätte in Ägypten, eingeschlossen worden und dort dann auch in unterirdische Tunnel habe sich hier verirrt und habe da so eine geisterhafte Begegnung gehabt, dass ihm da auf einmal so eine junge Frau erschienen und sexuell näher gekommen sei.
Also ein Succubus.
Genau, und das alles in mal wieder einer großen Halle in den Katakomben unter Saqqara, unter der Stufenpyramide des Djoser. Und ja, er habe schließlich sogar noch ihren Pfahl zurückbehalten als Beweis, dass das ihm wirklich geschehen sei. Also da würde ich jetzt mit etwas kulturwissenschaftlichem Hintergrund sagen, das ist wieder so ein typisches Sagenmotiv. Irgendwie der Geist oder so lässt ein Objekt zurück, was dann beweist, dass er natürlich wirklich da war. Ja, also seltsame Augenzeugenberichte hatte Däniken durchaus einige in seinen Büchern. Allerdings im Gegensatz zu der Affäre um die Metallbibliothek wurden die späteren alle in den Massenmedien nicht mehr beachtet. Also ja, das blieb dann alles innerhalb der Präastronautik-Szene. Zeigt vielleicht auch, wie sich seine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit über die Jahre verändert hat.
Trotzdem hatte er eben diesen unglaublichen Einfluss, nicht nur über die Vielzahl der Bücher, sondern eben darüber, dass eben manche Bücher auch von sehr, sehr vielen Menschen einfach gelesen wurde, vor allem eben seine ersten. Und dass es darüber wieder so einen indirekten kulturellen Einfluss gab, weil viele Kulturschaffende eben auch seine Bücher gelesen haben und diese Ideen irgendwie spannend fanden, war mir nicht so ganz klar, muss ich sagen.
Definitiv. Also so Einflüsse der Präastronautik, vor allem von Däniken, finden sich natürlich immer wieder, auch in Filmen. Denken wir nur an sowas wie Stargate, Prometheus, Alien vs. Predator oder so. In Romanen natürlich, in Comics, zum Beispiel die Reihe Eternals von Marvel, mittlerweile auch verfilmt, wurde damals sogar beworben als irgendwie was More Fantastic Than Chariots of the Gods. Also Chariots of the Gods ist ja die englische Übersetzung von Erinnerung an die Zukunft. Ja, und einige Kulturschaffende seien sogar mit Däniken selbst in Verbindung getreten. Er hatte zum Beispiel Kontakt mit Steven Spielberg, der ja auch zum Beispiel in E.T. und Indiana Jones sich mit ähnlichen Themen beschäftigt hat.
Vor allem Indiana Jones ist ja so nah an dem Lebenstraum von Däniken dran, irgendwie. Ja, also seiner Vorstellung, wie ein Archäologe leben sollte.
Ja, auch schon die Darstellung der Bundeslade im ersten Film hat ja doch deutlich präastronautische Anklänge. Also auch schon seit seinem ersten Buch hat sich Däniken mehrfach auf die Bundeslade bezogen und dass diese ja irgendein ja, technologisches Objekt gewesen sei, was eben auch Strompflege austeile, woran dann eben die Leute gestorben sind, die sie versehentlich berührt haben und so, und dass er ein Kommunikator gewesen sei, um eben mit Gott zu kommunizieren. Und nun gut, spätestens dann im vierten Indiana Jones haben wir die Präastronautik ja ganz explizit. Und da will ich tatsächlich mal in einem kleinen Exkurs eine Lanze brechen für Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Der Film wurde ja von vielen Fans immer so ein bisschen verächtlich gemacht. Vielleicht mittlerweile etwas weniger, seit der fünfte rausgekommen ist. Ähnliches Phänomen wie bei Star Wars und den neuen Teilen. Aber ich finde tatsächlich von der Thematik her, ist das eine durchaus logische Fortsetzung. Denn wenn wir uns die ersten Indiana Jones Filme, also vor allem den ersten und der dritten, anschauen mit der Bundeslade und dem Heiligen Gral und das eben auch vor dem Hintergrund der Nazi-Zeit und sowas. Das nimmt natürlich Bezug auch auf diesen ganzen Nazi-Okkultismus, den es in Teilen ja auch gegeben hat, so im Ahnenerbe mit Himmler. Und auch da gab es ja solche Spekulationen um den Heiligen Gral, da Otto Rahn und solche Gestalten. Manches dieser Nazi-Mystik ist dann ja auch erst später rückblickend konstruiert worden von Leuten wie Povel und Bergier, die wir von dem ersten Teil erwähnt haben und so. Aber die Filme nehmen eben Bezug auf praktisch die Pseudo-Archäologie der 30er, 40er Jahre und eben das damalige Bild von Archäologie eben auch. Hingegen das Königreich des Kristallschädels spielt dann ja eben in den 60ern und nimmt Bezug auf die damalige aktuelle Form der Pseudoarchäologie, nämlich die Präastronautik vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Also wir haben da durchaus eine folgerichtige ideengeschichtliche Weiterentwicklung in den Thematiken.
Ja, spannende Sicht darauf. Habe ich so noch nie betrachtet, aber ich fand Indiana Jones und den Kristallschädel auch nicht so schlecht. Deswegen, also mich hat es damals nicht so gestört.
Mich auch nicht.
Ja.
So, ich finde, der Tempel des Todes ist schlechter gealtert. Und Teil 5 war schon nicht gut, als er rausgekommen
ist. Ja, da waren alle enttäuscht, sogar South Park. Gleichzeitig, wir haben jetzt den Hype beschrieben, wie viel Einfluss er hatte. Es gibt aber gleichzeitig auch Leute, die sich darüber ärgern und die anfangen, ihn widerlegen zu wollen und zu widerlegen. Ja.
Genau. Ja, Ende der 60er geht es halt los mit dem Däniken-Hype. Und ja, bald sind auch sehr viele Archäologieprofessoren und so verwundert, dass haufenweise Studenten irgendwie mit Däniken-Kram ankommen. Was sie erstmal natürlich ein bisschen überfordert. Man spricht auch von der Dänikenitis in der Zeit, also diesem riesigen kulturellen Phänomen. Und ja, zunächst wird das natürlich in der akademischen Welt noch belächelt und weitgehend ignoriert. Aber nun gut, spätestens Anfang der 70er merkt man dann doch, dass das nicht von alleine wieder verschwindet. Und ja, zunehmend beginnen Leute eben auch solche Widerlegungsbücher dagegen zu schreiben. Ja, und da fallen da schon Anfang der 70er mehrere solcher Schriften mit durchaus unterschiedlicher Qualität. Also sehr schön finde ich ja eben Gerhard Gardo, 71, Erinnerung an die Wirklichkeit, der dort eben in einem ziemlich dünnen Büchlein ganz hervorragend belegt hat, wie eben Däniken bei seinen Vorbildern abgeschrieben hat und auch wie viele sachliche Fehler da überall drin liegen. Oder auch Ronald Story, 76, The Space Gods Revealed, eines der einflussreichsten englischen Widerlegungsbücher. Peter White schreibt 74, The Past is Human. Da setzt er sich weniger mit Dänikens Thesen direkt auseinander, als vielmehr eben mit der echten Archäologie und beschreibt eben die ja, auch eine richtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und kulturgeschichtlichen Hintergründe zu den ganzen Städten und Kulturen, die Däniken eben in seinen ersten Büchern behandelt hat. Ja, es gibt aber auch, und das musste ich jetzt tatsächlich bei meinen Recherchen in den letzten Wochen selber etwas schockiert feststellen, ziemlich katastrophal schlechte Bücher aus dieser Zeit und teilweise sogar mit einer wirklich religiösen Motivation. Also Otmar Kiel-Loy schreibt zum Beispiel Zurück von den Sternen 1970 oder Clifford Wilson 72 Crash Go the Chariots. Also ja, die Wagen der Götter stürzen ab und das sind eigentlich beides so sehr christentumsbejahende Werke. Ich will nicht sagen komplett bibelgläubig, weil die auch nicht unbedingt nur die Bibel wörtlich nehmen, sondern oft mit so einer theologischen Schlagseite daran gehen. Eben, man müsste das ja alles theologisch interpretieren und so. Aber vielfach schon auch sehr bibelgläubig, gerade Wilson, ja, der sich da eigentlich immer nur ganz bewundernd auf William Foxwell Albright beruft, also den großen Vater der biblischen Archäologie im Heiligen Land, der forschungsgeschichtlich sehr wichtig ist, aber halt so ein absolut bibelgläubiger Archäologe, der halt nur die Beweise für die Bibel dort ausgegraben hat. Und ja, da bei diesen Werken kann man sich teilweise auch durchaus vorstellen, wo Däniken seine späteren Polemiken gegen seine Kritiker her hatte. Wohlgemerkt, er hat sich immer nur auf die Schlechten konzentrierte und so, wo also wirklich mit sehr viel Polemik gearbeitet wurde und oftmals auch eher irgendwelche Gegenthesen aufgestellt, die genauso unbelegt sind wie die von Däniken selbst. Aber wie gesagt, es gab auch von Anfang an schon sehr fundierte Kritik, die seine Bücher eigentlich komplett auseinandergenommen hat. Ja, interessant ist halt, wenn man sich Dänikens spätere Bücher anguckt, er ist halt nie inhaltlich auf Kritik eingegangen, sondern hat jede Kritik eigentlich nur so polemisch abgebügelt, von wegen, das sind alles nur irgendwelche verblendeten, arroganten, neidischen, bornierten Scholastiker, die seine Bücher ja nie wirklich gelesen haben es nie aus dem Elfenbeinturm rausgeschafft haben.
Er bezieht sich da auch immer so sehr darauf, dass die Welt eben noch nicht bereit für seine Theorien ist, aber dass natürlich in der Zukunft, sobald der Zeitgeist sich entsprechend ändert, die Wissenschaft da mitziehen wird und man dann erkennen wird, was er für ein Visionär war. So ein bisschen.
Genau, das ist immer ganz explizit so die Aussage. Ja, und damit kommt er halt bei einer großen Szene auch durchaus an. Also ja, bereits in den 70er hat er halt wirklich die Millionenauflagen und das eben auch international. Also auch die englische Übersetzung von Erinnerungen an die Zukunft wird ja ein Riesenbestseller, auch gerade in den USA. Und ja, wie wir schon in der letzten Folge herausgearbeitet hatten, gab es auch vorher eben schon eine ganze Reihe von Präastronautik-Autoren. Aber jetzt wird natürlich dann nochmal eine ganz andere Welle losgetreten, ne? Von Leuten, die praktisch in seinem Fahrwasser jetzt auch ähnliche Theorien verbreiten. Also gerade in den 70ern kommen dann nochmal mehrere wichtige Namen auf. Natürlich Zachary Sitchin, der eben diverse Bücher schreibt über die Anunnaki, also wo er die ganzen mesopotamischen Mythen präastronautisch deutet. Hört dazu unsere mehrteilige Anunnaki-Folge oder schaut euch meinen Vortrag von der letzten Skepcon bei YouTube an, Astronautengötter im alten Mesopotamien. Ja, Robert Temple schreibt das Sirius-Rätsel. Da geht er vor allem auf die Volksgruppe der Dogonen aus Mali, also aus Westafrika, ein, die ganz fortschrittliche astronomische Kenntnisse haben sollen, die eben auch von Außerirdischen stammen sollen. Und Sumerer und Ägypter bringt er auch wieder mit rein. Oder jemand, auf den sich auch Däniken später ja sehr gerne beruft, ist Joseph Blumreich oder Blumreich. Das war ein Ingenieur der NASA, der, so wird es dann halt immer kolportiert, da eben herangetreten sei an Dänikens Bücher, um sie zu widerlegen. Und da hat sich eben die Beschreibung dieses Thronwagens Gottes aus dem Buch Hesekiel aus der Bibel vorgenommen. Ja, und musste dann feststellen, dass das ja doch alles Sinn ergibt und hat daraus dann ja ein Fluggerät rekonstruiert, also so eine Art Quadrocopter, worum es sich eben bei diesem Thronwagen Gottes handeln soll.
Es ist quasi praktische Ingenieurskunst verbunden mit Merkava-Mystizismus. Praktische Merkava, do it yourself, bau dir den Helikopter Gottes nach.
Lustig.
Ganz genau. Und das ist auch genau die Art von Argumenten, die Däniken selbst immer liebte. Also wenn man sich Dänikens Verhältnis zur Wissenschaft ansieht, dann ist das eigentlich sehr zweigeteilt. Einerseits interessiert er sich überhaupt nicht für geisteswissenschaftliche Methoden und das hält er eigentlich alles für völligen Quatsch. Aber gleichzeitig hat er eben eine große Bewunderung für so Ingenieurskunst und Technik und so. Und praktisch, wenn der Ingenieur etwas auf dieser Basis rekonstruieren konnte, dann ist das ja der beste Beweis.
Also ich Ingenieur's Brain. Heißt es im Fachjargon. Es gibt ja auch die schöne Theorie, dass die Planwirtschaft der Sowjetunion vor allem am Ingenieursbrain gescheitert sei, weil irgendwann der gesamte Staat nur noch von Ingenieuren quasi geleitet wurde. In allen führenden Stellen war ein Ingenieur, der dachte, ich muss nur meine Formel anpassen, ich muss nur die Stellschraube ändern, dann funktioniert schon alles. Anstatt sich irgendwie größere Warum-Fragen zu stellen im Prozess. Und wenn alle nur Ingenieure sind, dann denkt keiner über die wirklich wichtigen Dinge nach. Und alle sind der Meinung, sie sind nur eine optimierte technische Erfindung davon entfernt, alles zu lösen. Und da krankt auch Deutschland seit einigen Jahrhunderten. Wir haben viel von unserem Militarismus in Engineer's Brain umgewandelt.
Ja, und das ist eben auch ganz kennzeichnend für die Präastronautik. Es geht nicht um korrekte historische oder archäologische Methoden oder so, sondern das Beste ist eben wirklich die praktische, die unverbildete Vernunft eben des Technikers, des Ingenieurs. Also wenn ein Ingenieur sich daran setzt und daraus ein Raumschiff rekonstruiert, dann ist das ja der beste Beweis, dass es tatsächlich ein Raumschiff war. Also ich frage mich da umgekehrt, was anderes als ein Raumschiff soll dabei rauskommen, wenn mein NASA-Ingenieur daran setzt.
Der macht ja aus jedem Text ein Raumschiff, wenn du, ja, also.
So ist es wahrscheinlich. Genau, das sind natürlich so die bekanntesten Autoren international, aber auch im deutschen Sprachraum gibt es dann natürlich diverse weitere Präastronautik-Autoren. Peter und Johannes Fieback zum Beispiel waren da sehr erfolgreich. Ulrich Dopatka hatte unter anderem auch zwei Lexika, also ein Lexikon der Präastronautik und das Erich von Däniken-Lexikon geschrieben. Jetzt auch gerade in den letzten Jahren Reinhard Habeck, Hartwig Hausdorff, Lars A. Fischinger haben diverse Bücher geschrieben, teils durchaus von höherer Qualität als das, was man bei Däniken findet. Gerade der Fischinger hat auch einen schönen YouTube-Kanal, wo auch manche dieser Dinge durchaus kritisch betrachtet. Aber insgesamt gibt es natürlich auch sehr viele sehr unkritische Autoren, die ja eben vor allem die zweifelhaften Belege Dänikens immer wieder coinen und immer weiter abschreiben oder eben selber noch ähnlich zweifelhafte Belege beisteuern. Und diese ganze Szene hat sich irgendwann eben auch organisiert. Es wird dann eben von dem US-Anwalt Gene Phillips die Ancient Astronaut Society gegründet, kurz AAS. Als der sich aber später dann aus Altersgründen zurückzieht, wird dann die deutsche Sektion auch neu gegründet als Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, ebenfalls AAS, die bis heute besteht und jedes Jahr ein sogenanntes One-Day-Meeting, also so eine kleine Tagung, abhält. Und als Zeitschrift die sagenhaften Zeiten herausgibt. Also da entsteht durchaus eine ganz fruchtbare Szene. auch wenn eigentlich vor allem ab den 90ern das Ganze inhaltlich etwas stagniert und ja, wenige neue inhaltliche Impulse hinzukommen, also sowohl an Belegen als auch halt an theoretischen Ideen, sondern seitdem eben vor allem sehr viel nur hin und her gewendet und wiedergekäut wird. Und das oftmals ohne wirklich noch zu wissen, wo die einzelnen Argumente eigentlich ursprünglich herkamen. Also bevor sie irgendwie von Däniken aufgegriffen wurden.
Dadurch entwickelt sich auch so ein bisschen so ein Geniekult halt um ihn. Wo gesagt wird, er hat im Endeffekt, er ist quasi der Messias der Szene auf eine Art und Weise. Ne? Er hat, ja, und das, wie ein guter Messias, hat er dann eine Stiftung gegründet.
Genau, ja. 1996 gründete er eben die Erich von Däniken Stiftung, die theoretisch eben Forschung zu solchen Rätseln der Vergangenheit finanzieren soll. Ja, die haben auch schon mal so ein paar Messungen da in Nazca hervorgenommen, aber insgesamt ist da bisher auch nicht wirklich was bei rumgekommen, was jetzt irgendwie durchschlagende Beweise für die Präastronautik geliefert hätte. Aber ja, Däniken macht dann noch andere Projekte. Seit 1995 lebte er ja in Beatenberg bei Interlaken in der Schweiz. Und genau dort bei Interlaken soll dann auch ein Freizeitpark entstehen. Seit 1996 liefen die Planungen für den sogenannten Mystery Park, der ja Dänikens Thesen auch an die breite Öffentlichkeit unterhaltsam vermitteln soll. Ein Spaß für die ganze Familie.
Mehr Astronautik für alle Altersgruppen.
Genau, nachdem sie da eben auf dem Gebiet eines alten Flughafens auch das Grundstück gefunden haben, was den Raum dafür bietet, wird dort, wie es in der Schweiz üblich ist, eine lokale Volksabstimmung veranstaltet und eben der Plan da auch am 4.12.98 angenommen. Ja, 2001 erfolgt der Spatenstich und am 23.05.2003 eröffnet offiziell der Mystery Park in Interlaken. Ja, die erste Saison läuft auch noch relativ gut. Über 400.000 Besucher im ersten Jahr, im Winter weniger. Ja, der zweite Sommer allerdings nur noch recht mittelmäßig und schon ab dem dritten Jahr brechen die Besucherzahlen ein. Ja, und schon am 19. November 2006 muss der Park wegen Insolvenz wieder schließen.
Du warst dort, was ich ganz spannend fand.
Genau.
Erzähl doch mal, wie es dann weiterging und in welchem Zustand du dort warst.
Genau, das erzähle ich dir nach unserer Aufnahme privat. Ja, das war nämlich noch nicht das absolute Ende des Parks, denn der wurde anschließend eben an so eine private AG verkauft für 14 Millionen Franken und 2009 unter dem Namen Jungfraupark wieder eröffnet. Hat nichts mit Jungfrauen zu tun, sondern mit dem hohen Berg der Jungfrau eben dort in den Berner Alpen. Ist auch wirklich eine wunderschöne Gegend, eben mit diesem Alpenpanorama da rund um Interlaken. Ja, und dann wurde der Park eben die nächsten Jahre so auf Sparflamme weiter betrieben. 2019 war ich tatsächlich einmal da und ich muss sagen, der Anblick war insgesamt relativ traurig. Also man muss sich den Park vorstellen als so einen Ring, wo man durchlaufen kann. In der Mitte so ein Zentralgebäude mit so einer markanten Kuppel obendrauf, wo Däniken auch sein Büro und sein Archiv drin hatte, als es alles noch lief. Und da außen drumherum mehrere Pavillons, also so Nebengebäude mit verschiedenen Attraktionen. Was im Wesentlichen daraus bestand, dass dort einzelne Filme zu Aspekten von Dänikens Werk gezeigt wurden, mit mehr oder minder innovativen Shows drumherum. Da gibt es den Pavillon Megastones zu verschiedenen megalithischen Monumenten rund um die Welt. Da sind auch so ein paar Rekonstruktionen und da gibt es eine Lasershow. Oder im Ägypten-Pavillon haben sie auch noch einige Rekonstruktionen von solchen mysteriösen Objekten aus Ägypten. Aber an sich war da relativ wenig irgendwie Interaktives. Ein paar Daddelautomaten und sowas. Ein kleiner Kinderspielplatz da im Zwischenraum des Ganzen. Aber ja, als ich da war, war das Ganze schon ziemlich ausgestorben. Also man verbringt da einen Tag und wird dann immer von der einen Mitarbeiterin des Parks da von einem Pavillon zum anderen geführt, wo dann immer einmal die Stunde so eine Show abläuft. Es sind vielleicht, weiß nicht, 20 Leute oder so am Tag in diesem Park, die dann immer da ihren Weg ablaufen.
Die wirklich harten Erich von Däniken-Fans, die ja Stars, genau. Aber mittlerweile gibt es den gar nicht mehr. Mittlerweile kann man, glaube ich, gar keine Führung mehr machen, oder wie war das?
Genau, 2025 wurde er nämlich erneut verkauft. Und ja, jetzt sind auch diese Däniken-Pavillons mit den Däniken-Attraktionen alle vorerst geschlossen. Und ja, jetzt will man irgendeinen ominösen Zukunftscampus daraus machen. Also auch in den letzten Jahren wurde der Park teilweise schon für andere öffentliche Veranstaltungen zweckentfremdet und so. Und wahrscheinlich wird es auch auf sowas hinauslaufen, ja, eben als Veranstaltungslocation. Aber das Däniken-Konzept eben hat sich nicht wirklich bewährt. Ja, also das war nun, kann man sagen, der dritte große Einschnitt in Dänekens Pfaffenszeit nach dem Gefängnisaufenthalt und der Metallbibliothek-Affäre. Jetzt auch noch der gescheiterte Mystery Park.
Ja, aber ich meine, er ist ja, tja, er ist natürlich jetzt nicht irgendwie verschuldet gewesen, oder? Er kam ja irgendwie aus der Sache schon irgendwie ganz gut wieder raus.
Genau, beim Park hat er irgendwie 800.000 Franken privat zugeschossen, aber der Großteil war eben anderes Investitionskapital von anderen. Genau, und auch die nächsten Jahre hat er ja ein Buch nach dem anderen geschrieben. Seine späteren Werke haben alle nicht mehr die Auflagen erzielt, wie damals in den 70ern, als der große Däniken-Hype war. Aber er war natürlich bis zuletzt eine Institution in der Szene.
Ja.
Seit 2007 sind seine Bücher dann ja im Kopp-Verlag erschienen, der ja vor allem bekannt ist für Esoterik, Prepper-Kram, Verschwörungstheorien, gerne mit einer eher politisch rechten Ausrichtung, jetzt mal vorsichtig formuliert.
Ja. Ja, ja.
Genau. Ja, 2012, also 2 Monate bevor die prophezeite Rückkehr der Götter dann leider nicht eintrat, wurde Däniken dann auch von der Wiener Regionalgruppe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften das goldene Brett vom Kopf für sein Lebenswerk verliehen. Also damit werden ja jedes Jahr die größten Schwurbler des Jahres in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und Däniken erhielt eben das erste Brett vom Kopf für ein Lebenswerk.
Spazier, muss man sagen, aber er hat später darüber geredet, über dieses Weltende 2012, in einem Interview, glaube ich, von 2023 oder so, wo er gesagt hat, naja, das sei ja generell missverstanden worden und da ging es den Mayas ja nur um das Ende ihres Kalenders und sie hatten eben viele so Kalenderzyklen und die Vorstellung, dass die Welt da enden würde, sei ja sowieso an den Haaren herbeigezogen.
Genau. Der Unterschied ist halt, dass die Maya-Vorfahren das von vorher gesagt haben und die Präastronautiker ja dann nach 2012.
Spannend, wie sich da die Meinungen ändern. Ja. Aber ja.
Übrigens, als ich 2019 da im Jungfraupark war, hing da irgendwo auch noch ein Plakat so, was passiert 2012? Fand ich auch sehr schön.
Ja, du konntest es ihnen erzählen. Du hättest dich als Zeitreisender vor das Plakat stellen können und sagen, ich erzähle euch, was 2012 passiert.
Ja, nee, dann hätte sich auch wieder so ein Cargo-Kult um mich gebildet. Ich immer nicht.
So ein Schweizer Cargo-Kult um dich, das wäre doch was. Das, ja, jetzt haben wir sein Lebenswerk, sein Schaffen eigentlich ja ganz gut durchgearbeitet. Die Frage, die jetzt noch offen ist, ist so ein bisschen sein Weltbild. Was für ein Weltbild kommt er darüber in all diesen vielen Büchern und Dokumentationen und öffentlichen Auftritten?
Ja. Sein Weltbild war durchaus komplex. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon über seine Einstellung zur Religion zum Beispiel geredet. Also er blieb ja zeitlebens eben ja, ein religiöser Mensch, auch nach eigener Aussage. Da können wir zum Beispiel auch mal zitieren aus seinem Buch Der jüngste Tag hat längst begonnen. Da stellt er nochmal so seine religiösen Auffassungen klar. Ich bin, und ich wiederhole dies in jedem Buch, ein gottesgläubiger und gottesfürchtiger Mensch. Ich bete auch, täglich. Ich bin mir mit den großen Weltreligionen einig. Es kann nur einen Gott geben. Und das, was wir Gott nennen, muss fehlerlos sein, zeitlos, allgegenwärtig und allmächtig. Dabei wird es nie möglich sein, Gott zu umschreiben oder den göttlichen Geist irgendwo in der Zeitlinie festzunageln.
Ja, das passt ganz gut zu dieser zweischneidigen Religiosität, dieser harten Religiosität, aber gleichzeitig auch dieser Flexibilität, wenn es um Details davon geht. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und gleichzeitig, ich weiß nicht, was Gott ist. So, Ich weiß, es gibt nur einen, aber ich weiß nicht, was er ist.
So. Genau, er hatte also auf jeden Fall da ein sehr abstraktes Gottesbild. So. Tatsächlich, mehrfach hat er in seinen Büchern da so auch als Vorstellung von der Schöpfung so das Bild bemühte von Gott als eine Art Supercomputer, der sich praktisch selber in seine Bestandteile zersprengt und damit das Universum bildet, um Informationen aufzunehmen, Erfahrungen zu machen und dann irgendwann wieder zusammenzufinden und das alles wieder zusammenzutragen. Also da auch so ein bisschen so der große Zweck hinter allem ist praktisch, ja, Informationen zu sammeln, Erfahrungen zu machen. Und ja, das steht natürlich dann auch hinter den Außerirdischen, die natürlich auch nur ein Teil des Ganzen sind. Eben oft berief er sich ja auf die Panspermie als Idee, wie sich das Leben im Universum überhaupt ausbreitet. Ja, er wurde natürlich auch von gelegentlich gefragt, so, wenn denn die Außerirdischen uns erschaffen haben oder auch wenn sie von Panspermie oder so befruchtet wurden, ja, woher kommt denn das Leben dann? Woher kommen dann die Aliens, die uns erschaffen haben? Und ja, die Schlussfolgerung ist natürlich dann so ein infiniter Regress. Also die Außerirdischen wurden von Außerirdischen geschaffen, die von Außerirdischen geschaffen wurden. Und am Ende kommt man dann doch wieder bei Gott raus. Das hat er irgendwann auch mal, wie hast du so formuliert. Also wir haben da durchaus Auffassung von einem, ja, Intelligent Design im weitesten Sinne, wenn nicht Kreationismus, wobei er die Evolution als solche nicht pauschal geleugnet hat, sondern halt im Kern anerkannt, aber eben meinte, ja, der Ursprung des Lebens ist nicht normal naturwissenschaftlich zu erklären, sondern nur durch sowas wie Panspermie oder eben auch direkte Schöpfung. Und eben die Entstehung der menschlichen Intelligenz. Dafür braucht es dann eben die Außerirdischen. Und dementsprechend auch immer die Idee, ja, die Außerirdischen sind uns wahrscheinlich auch ethisch schon, ja, voraus und sie werden irgendwann zurückkehren. Und dann wird das auch alle menschliche Autoritäten umstürzen, die Regierung, die Religion und so. Also man hat gewisse endzeitliche Hoffnung auch, dass dann so eine neue Universalreligion entsteht. Eben, ja.
Es klingt ein bisschen wie Posadas, nur dass Posadas eben davon überzeugt war, dass die Aliens, die zurückkommen, alles Kommunisten sein werden. Aber.
Genau, wobei das eben bei Däniken auch nicht so extrem war. Und einerseits hat man da natürlich so ein bisschen diese eschatologischen Hoffnungen, aber er hat sich doch zeitlebens immer davon distanziert, irgendwie als Prophet oder so gesehen zu werden. Also auch von so UFO-Religionen und all sowas hielt er überhaupt nichts. Es gibt ja zum Beispiel auch den Raelismus, also dieser Prophet Rael, der eben auch letztlich so eine Präastronautik-Sekte gegründet hat mit seinem präastronautischen Weltbild dahinter. Und den hat Däniken sogar zweimal persönlich getroffen, aber mit dem wollte er eigentlich nichts zu tun haben. Also sag mal, da auch irgendwie von wegen, das, was du machst, ist Religion, das ist nicht, was er sich darunter vorstellt.
Ja, ja.
Also ja, er hatte durchaus religiöse Motivationen, sag ich mal im weitesten Sinne, aber das, was er gemacht hat, sollte eben explizit keine Religion sein, sondern halt Wissen.
Jetzt hast du einen offiziellen Nachruf zitiert und der fasst tatsächlich etwas sehr gut zusammen, was ich glaube in der öffentlichen Wahrnehmung oft so wahrgenommen wird. Zitat: Erich von Dänikens dokumentierte Fakten, die man zwar unterschiedlich interpretieren kann, die jedoch real und für jeden überprüfbar waren und sind.
Ich glaube, das ist nur Erich von Däniken dokumentierte Fakten und nicht Dänikens.
Ah ja, okay. Ja. Das habe ich mir auch kurz gedacht. Naja,
ja.
Lies ich nochmal vor.
Ja.
Erich von Däniken dokumentierte Fakten, die man zwar unterschiedlich interpretieren kann, die jedoch real und für jeden überprüfbar waren und sind. Und das, ja, schwierig.
Genau, das würde ich so als das romantische Däniken-Bild beschreiben. Also so, ja, seine Interpretationen mögen vielleicht exzentrische sein, da muss man nicht mit allem übereinstimmen, aber die Fakten, auf die er sich beruft, werden ja halbwegs korrekt sein und so. Und man kann ja darüber spekulieren und so. Es könnte ja was dran sein. Und da muss ich nach der Überprüfung von vielen von seinen Argumenten leider sagen, das ist leider allzu oft nicht der Fall. Vielmehr finden sich in seinen Werken doch durchweg immer wieder Falschinformationen. Also teils solche, die er bereits von anderen Autoren ungeprüft übernommen hat. Also sowas wie das berühmte Atombomben-Zitat, das schon bei früheren Autoren in dieser verfälschten Form vorkommt. Ja, teils dann eben solche Geschichten wie die Metallbibliothek, aber auch Ganze banal, dass er zwar von irgendwelchen Quellen ausgeht, aber die Fakten dann verfälschte, wenn er sie in seinen Büchern eben darstellt. Zum Beispiel in Erinnerungen an die Zukunft macht er so eine Aufzählung von diversen archäologischen Anomalien, unerklärlichen Funden, die er nur ganz kurz anspricht. Unter anderem sagt er da, dass in Ägypten im Grab des Udimus, er meint wohl Udimu oder Heden, einen der frühdynastischen Pharaonen, da sei das Skelett eines vollkommen unbekannten Tieres mit einer goldenen Halskette gefunden worden. Ja, diese Stelle hat er offensichtlich von Edward Bacon, Auferstandene Geschichte, also ein populärwissenschaftliches Buch, aus dem er sehr viel entlehnt hatte. Allerdings findet sich dort nicht das vollkommen unbekannte Tier. Zum einen handelt es sich offensichtlich um das benachbarte Grab, nämlich von der Königin Herneit. Dort finden wir auch die goldene Halskette, die er erwähnt, und das Skelett eines Tieres. Allerdings war das ein Hund.
Vollkommen unbekanntes Tier, der Hund.
Genau. Ein altägyptischer Schoßhund. Ähnliches Beispiel sind ägyptische Tiermumien, die er in seinem späteren Buch Die Augen der Sphinx zitiert. Da beschäftigt er sich auch wieder mit dieser Mischwesen-Thematik, hatten wir von ihm angesprochen. Und da berichtet er, man habe an mehreren Städten in Ägypten, zum Beispiel im Iseum von Saqqara, in Armante und auch in Abusir, Rindermumien gefunden. Aber wenn man die aufgemacht hat, fanden sich da drin kreuz und quer allerlei verschiedene Knochen von unterschiedlichen Tieren, einfach die sich auch nicht einmal einer bestimmten Gattung zuordnen ließen. Und ja, da muss man ja sagen, wenn dem so wäre, wäre das ja einer der schlanksten Beweise für die Präsonautik, die er überhaupt hätte. Vieles von dem, worauf er sich beruft, sind ja indirekte Hinweise, aber da hätten wir dann ja wirklich buchstäbliche die Körper von irgendwelchen mythischen Mischwesen, die man untersuchen könnte. Das suggeriert er zumindest. Nun, das ist einer der wenigen Fälle, wo er tatsächlich mal seine Quelle sehr explizit angibt, von allen drei Funden. Ja, ich habe diese Stelle nachgeprüft und es stellt sich heraus, ja, da wo er wörtlich zitiert, ist das korrekt. Aber diese fremden Tierknochen sind in allen drei Fällen hinzugedichtet. Die kommen in der Originalquelle nicht vor.
Also einfach eine Erweiterung, eine freie literarische Erweiterung eines wissenschaftlichen Berichtes.
So ist es. Und das Gleiche eben mit Schriftquellen. Zum Beispiel, wann immer er sich auf das babylonische Gilgamesch-Epos beruft, das er gerne auch mal sumerisch bezeichnet, was es nicht ist, dann zitiert er da diverse Stellen, die es nicht gibt. Also teilweise hat er die aus einer fehlerhaften Nachdichtung von Georg Burckhardt, Gilgamesch-Epos der alten Welt, aus den 1920ern, wo das Epos noch nicht so gut rekonstruiert war und der mit sehr viel Fantasie da irgendwelche Tafelfragmente, die nicht zusammenpassten, zusammengekittet hat. Mit dem Ergebnis, dass dort zum Beispiel die Himmelfahrt des Enkidu beschrieben wird, wo er einfach mal eine Stelle aus einem ganz anderen mythischen Text, nämlich dem Etana-Epos, entlehnt wurde und dort mit dem Charakter des Enkidu zusammengebracht wird, was es im Gilgamesch-Epos so überhaupt nicht gibt. Aber das hat Däniken in seinen Büchern immer wieder zitiert. Und erstaunlicherweise in späteren Büchern gibt er im Literaturverzeichnis dann eine andere Ausgabe vom Gilgamesch-Epos an, wo das so definitiv nicht mehr drin steht. Und es gibt auch ein paar weitere Stellen aus dem Gilgamesch-Epos, die es so gar nicht gibt, von denen manche so bei dem Georg Burckhardt drin stehen, andere aber auch nicht, wo er das anscheinend selbst verfälscht hat. Also grundsätzlich bei Denikens Argumenten, auch bei den Fakten, sowohl natürlich bei den ganz wichtigen Details als auch bei allen anderen nebensächlichen Details, würde ich immer sagen, ja, glaubt nicht ein Wort, das ihr nicht selbst überprüft habt.
Ja, und das sind ja dann einfach nicht die Fakten, die überprüfbar sind und sondern er verfälscht die Fakten bewusst, um seiner Interpretation dienlich zu sein, die er vorher schon festgelegt hat.
Genau. Und oft sind natürlich schon seine Quellen sehr undurchsichtig, wo er das überhaupt her hat. Ja, manchmal gibt er sie an, dann ist das Überprüfen sehr leicht. Manchmal kann man es sich denken, wo er das her hat, wie zum Beispiel bei dem unbekannten Tier des Udimus. Ja, weil Bacon eins der fünf Bücher, aus denen er den Großteil seines Buches entlehnt hat. Ja. Und er übernimmt natürlich auch immer vieles von anderen grenzwissenschaftlichen Autoren, auch diverse Beweismittel, die sich später als Fälschung herausstellten, wie zum Beispiel der Tully-Papyrus, also ein angeblicher Bericht über eine UFO-Sichtung im alten Ägypten, oder die Chronik von Akkakor, auch eine hervorragende Geschichte, über die du unbedingt mal eine Folge machen musst. Ein Deutscher, der sich in Brasilien als Indianerhäuptling ausgegeben hat, der aus einer uralten von Aliens gegründeten Stadt namens Akkakor kam und der dann immer Leute auf Expeditionen dorthin führen wollte. Und wenn sie dann tatsächlich mitgekommen sind, hat er sie umgebracht, bis irgendwann Rüdiger Neberg das Ganze aufgedeckt hat. Ja.
Wann war das? In welchem Jahrhundert? In welchem Jahrzehnt?
Ja, weiß ich, 70er, 80er, 90er. Also,
okay, also relativ. Genau. Nicht
Prozent.
Wir reden nicht über das 19. Jahrhundert. Nee. Okay, unbedingt meine. Ich notiere mir das gleich mal.
Okay.
Wir haben jetzt schon über die oftmals verfälschten Fakten und falsch zitierten Quellen geredet. Was ist denn generell so die Methode von Däniken? Wie schreibt er seine Bücher? Wie konstruiert er ein Argument? Was steckt da dahinter? Warum ist er vielleicht auch deswegen so erfolgreich? Ich meine, wir haben schon gehört, dass er sich ungern mit seinen guten Kritikern auseinandergesetzt hat. Das hat auf jeden Fall, ja, nicht er hat sich nicht so beeinflussen lassen von seinen Kritikern, sagen wir mal so.
Ganz und gar nicht. Und tatsächlich, gerade auch wenn man seine späteren Bücher anguckt, unterscheiden die sich auch kaum von den früheren. Also er hat auch in den späteren immer sehr viel nur wiederholt und wiedergekäut, teils fast wortwörtlich, was er in den frühen schon gebracht hatte. Also irgendwann kam da auch wenig inhaltlicher Fortschritt. Grundsätzlich ging er davon aus, dass eben nur die moderne Brille wirklich die angemessene Interpretation für antike Quellen darstellen könne. Und dass natürlich die Wissenschaft all diese Ideen aus bloßer Borniertheit und Ignoranz ablehnte. Dabei würde ich tatsächlich mal behaupten, es sind gar nicht seine exzentrischen Thesen von Außerirdischen und so, die grundsätzlich a priori von der Wissenschaft so abgelehnt werden. Die meisten Leute, die in die Altertumswissenschaften gehen, die Archäologie studieren oder sowas, die haben ja selber diesen Entdeckergeist und sind ja fasziniert von solchen Rätseln der Vergangenheit. Mich eingeschlossen. Womit wir eher ein Problem haben, ist eben seine Methode oder eben vielmehr Nicht-Methode. Nämlich, dass er eigentlich alle systematischen Methoden der Altertumswissenschaften vollkommen ignoriert. Und das wohlgemerkt selbst und insbesondere da, wo sie für seine Thesen eigentlich wichtig wären. Kennzeichnend ist eben für viele Pseudowissenschaftler, dass sie ihre Thesen auch dort nicht überprüfen, wo das durchaus möglich wäre. Man kann sich ja jetzt nur aus archäologischer oder historischer Perspektive durchaus einmal durchspielen, wie das denn aussähe, wenn wir tatsächlich so einen Besuch von Außerirdischen gehabt hätten. Zum Beispiel würden wir dann ja annehmen, dass gewisse kulturelle Innovationen schlagartig voll entwickelt auftreten und das womöglich sogar in mehreren Kulturen parallel, ohne halt unmittelbare Vorläufer und eben so eine graduelle Entwicklung. Und genau das postuliert Däniken und postulieren viele seiner Anhänger ja auch, etwa für die Pyramiden in Ägypten oder für die Sumerer. All das taucht schlagartig aus dem Nichts auf. Ja, die Realität sieht aber halt anders aus. Wir finden eben im archäologischen Befund oftmals die Vorgänger und eben eine graduelle Entwicklung dorthin. Wir sehen bei den Pyramiden zum Beispiel die Entwicklung von den vordynastischen Königsgräbern, so den Mastaba-Gräbern, dann die ersten Stufenpyramiden, dann der Pharao Snofro brauche 3 Versuche, bis er eine richtige Pyramide hinkriegt und erst dann haben wir die riesengroßen, perfekten Pyramiden von Gizeh. Oder auch bei den Sumerern, die tauchten eben mitnichten aus dem Nichts mit ihrer gesamten Zivilisation auf, sondern wir haben da bereits eine jahrtausendelange Entwicklung mit diversen neolithischen Kulturen. Auch die Entwicklung der Schrift geht eben über mehrere Vorstufen und so und taucht eben nicht als eine voll entwickelte Kulturtechnik auf. Und da ist es gerade bei Däniken bezeichnend, dass er eben auch nie so ein wirklich explizites und konsistentes Geschichtsmodell entwickelt hat. Also so eine alternative Weltgeschichte, wie er sich das genau vorstellt. Anders als manche andere Autoren, wie zum Beispiel Zachary Sitchin, der hat ja durchaus eben seine alternative Geschichte ausformuliert. Die Anunnaki kamen vor 450.000 Jahren, haben dann vor 300.000 Jahren den Menschen geschaffen und so weiter. Wenn man sich Dänikens Bücher anguckt, dann wird das gar nicht so recht klar, ist oftmals ganz bewusst diffus formuliert oder variiert auch zwischen verschiedenen Stellen. So allein schon, wann, wo, wie lange genau denn die Außerirdischen hier waren. Sind die nur mal kurz irgendwie gelandet und wieder weggeflogen, haben vielleicht die Menschen nochmal manipuliert oder haben sie hier wirklich über Jahrtausende geherrscht und Zivilisationen begründet? Und das ist natürlich auch nur möglich, weil Datierungen ihm in seinem Werk eigentlich völlig egal waren. Seien es Bauwerke wie eben die Pyramiden von Gizeh oder der Tempel von Tiwanaku, die er eben auf 10.000 Jahre oder so zurückdatierte, während halt die archäologischen Belege aus diversen verschiedenen Methoden durchaus andere Ergebnisse hervorbringen. Aber eben auch zum Beispiel bei Textquellen. Man sollte ja meinen, wenn man zum Beispiel einen Mythos hat und behauptet, dass dieser Mythos, wie man in einer Schriftquelle findet, tatsächlich auf reale Ereignisse zurückgeht, dann müsste man ja auch diese mythische Überlieferung in halbwegs unveränderter Form so weit zurück verfolgen können oder zumindest bis zum Anfang der schriftlichen Überlieferung in diesem Raum. Oftmals hat man das aber im Gegenteil so, dass man sehr genau zum Beispiel durch philologische Methoden herausarbeiten kann, wann bestimmte Überlieferungen überhaupt erst entstehen. Und das kann Jahrhunderte oder Jahrtausende sein, nachdem diese Ereignisse vorgeblich stattgefunden haben sollen. Schönes Beispiel ist da zum Beispiel das Kebra Negest. Das ist das äthiopische Nationalepos, auf das sich auch Deniken in seine Bücher mehrfach bezogen hat. Das beschreibt eben, das geht eben von einer Episode aus dem Alten Testament aus, die dann dort weiter ausgeführt wird. Nämlich berichtet ja bereits die Bibel, dass König Salomo damals von der Königin von Saba besucht wurde. Saba hat man dann später mit Äthiopien identifiziert. Das war also die Königin von Äthiopien. Und dieses Epos berichtet dann eben, wie die zwei auch einen Sohn gezeugt hätten, der dann später seinen Vater besucht habe und dann mit einem Trick letztlich die Bundeslade aus Jerusalem sich geschnappt und nach Äthiopien verbracht hat. Und dort wird ja nach dieser Überlieferung bis heute die Bundeslade aufbewahrt. Und da kommen dann mitunter auch noch solche fliegenden Wagen und so vor. Also schöner Stoff für die Präastronautik. Nun, das Ding ist aber, das Kebra Negest entsteht im Mittelalter, als Äthiopien der längste christlich ist und eben diese dortige christliche Dynastie eine Legitimationserzählung braucht und dann eben als Fanfiction zum Alten Testament eben diese Bundeslade, die zu dem Zeitpunkt bereits seit weit über 1000 Jahren verfallen ist, wird dann eben rückblickend nach Äthiopien transferierte. Aber es gibt historisch gesehen überhaupt keinen Grund, dass diese Überlieferung tatsächlich von der Zeit König Salomos, also irgendwie was 900 vor Christus, tatsächlich bis ins Mittelalter dort so überliefert worden wäre. Zumal wir eben so eine jüdische oder christliche Überlieferung in Äthiopien da in dieser vorchristlichen Zeit überhaupt nicht fassen können. Oder wenn wir uns zum Beispiel die Bildquellen vornehmen, die auf die Deniken sich immer berufen hat. Zum Beispiel, wir haben irgendwelche Felsbilder und dort erscheinen dann Gestalten mit Helmen, mit Antennen oder so, die aussehen wie Astronauten. Auch da könnte man jetzt durchaus archäologisch oder kunstgeschichtlich durchspielen, was man da erwarten müsste. Wenn diese Bilddarstellung tatsächlich auf Besuche von Außerirdischen zurückgehen würden, was müsste man dann erwarten? Dass diese Abbildungen mehr oder weniger zeitgleich an unterschiedlichen Orten auf der Welt auftreten, in dieser Zeit sehr ähnlich aussehen, wenn es denn dieselben Außerirdischen waren, und sich vielleicht danach in den folgenden Epochen stilistisch weiter ausdifferenzieren und dann vielleicht sich immer unähnlicher werden. Und mein Kritikpunkt an Deniken ist jetzt gar nicht einmal, dass das nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall, sondern eher, dass er diesen Gedanken nie auch nur in Betracht gezogen hat, das überhaupt einmal zu überprüfen.
Das heißt, du sagst, ein Bachelor in einer Geisteswissenschaft hätte ihm gut getan. Wenigstens ein Bachelor, um quasi die grundlegenden Methodiken zu lernen, mit denen man seine Theorien auch hätte überprüfen können. Die gibt es, die werden da, so wird gearbeitet. Aber stattdessen hat er sich im Endeffekt ja immer nur gesagt, die Wissenschaft will mich nicht ernst nehmen. Die wollen Sachen unter den Teppich kehren, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Und das Weltbild ist noch nicht bereit für meine Wahrheiten. Anstatt andersrum zu sagen, okay, ich öffne mein Weltbild vielleicht ein bisschen in Argumenten der Geisteswissenschaften und schau mal, vielleicht ist da auch was dran an der Methodik.
Genau. Ja. Aber das war für ihn alles Kommentarsalat.
Ja, da hat er sich sehr leicht gemacht mit Kritik.
Auf jeden Fall. Und ja, was ja eben gerade Archäologen und Altertumswissenschaftler vor allem immer kritisieren an seinem Werk, ist eben das Argumentum ad ignorantiam. Kurz zusammengefasst, wenn er es nicht versteht, waren es Aliens. Das hat auch der berühmte Carl Sagan schon einmal wunderbar auf den Punkt gebracht, damals bereits in dem besagten Playboy-Interview zitiert. Der äußerte sich nämlich folgendermaßen über Däniken: "The kindest thing I can say about von Däniken is that he ignores the science of archaeology. Every time he sees something he can't understand, he attributes it to extraterrestrial intelligence. And since he understands almost nothing, he sees evidence of extraterrestrial intelligence all over the planet."
Ja, und das fasst es tatsächlich sehr gut zusammen. Das ist eine sehr gute Dekodierung seiner Methode, würde ich sagen, weil das all diese Dokus und all diese Bücher und all diese Auftritte irgendwie gemein haben.
Ganz genau. Der Skeptiker Michael Shermer sprach da auch mal so schön von den Göttern der Lücken, also eben ganz bewusst die Parallele zum Kreationismus, denn die Argumentation der Präastronautik ist da tatsächlich sehr ähnlich. Der echte Wissenschaftler, oder in dem Fall zum Beispiel Archäologe, versucht halt die Dinge wirklich in sich zu erforschen und zu verstehen, in ihren Kontexten zu verstehen, die Ursprünge, die diversen Varianten, die Parallelen, alles in seinen Kontext einzuordnen. Der Präastronautiker dagegen sieht es als sein Ziel, etwas ohne Kontext zu verstehen. Er will die Anomalie. Er forscht nur so lange nach, bis er etwas nicht versteht, denn das Nichtverständnis ist eben ja das Einfallstor, das er dann seine Astronautengötter als einzige Erklärung andienen kann. Sobald wird er das nicht anderweitig erklären können, und dabei hilft es durchaus, wenn man die einschlägige Forschung nicht gesichtet hatte, dann eben ja, können es nur die Außerirdischen gewesen sein. Und bei denen ist dann umso praktischer, dass man die nicht direkt untersuchen kann. Wir haben ja nicht etwa die Leichen der Außerirdischen oder ihre Raumschiffe überliefert, wenn wir mal von den gefälschten Nazca-Mumien absehen, die Däniken auch mal in einem Buch neue Erkenntnisse dargestellt hat, die sich aber natürlich auch als Fälschungen enttarnt haben. Aber so kann man durchaus sagen, Präastronautik ist der Kreationismus der Kulturwissenschaften.
Eine sehr schöne Beschreibung des Phänomens.
Und dabei ist es halt auch besonders bezeichnend, und das ist mir auch in letzter Zeit nochmal aufgefallen, wenn ich in seinen nicht nur frühen Büchern gelesen habe, es sind gar nicht mal nur diese ganzen, ja, Kronzeugenquellen, also die echten Rätsel, auf die er sich berufte, sowas wie, ja, Pyramiden oder was auch immer, wo man jetzt dafür argumentieren kann, das sei ja unmöglich gewesen und deshalb können es nur Aliens gewesen sein, sondern eigentlich gilt ihm fast alles schon eben als soweit unerklärlich, dass es auf Außerirdische zurückführen muss. Bei den Pyramiden zum Beispiel gar nicht mal nur, wie man sie errichtet hat, sondern auch warum. Das gleiche bei der Mumifizierung. Gerade weil er sich eben kaum jemals mit der eigenen Weltsicht antiker Kulturen auseinandergesetzt hat, eben bleibt dann doch meistens immer die Argumentation, ja, wie kann man auf so etwas kommen, wenn nicht wegen Aliens? Um auf die Mischwesen-Passage und den Einfluss von Lanz von Liebenfels zurückzukommen. Selbst die Anweisung, sich nicht mit Tieren zu paaren, könne nur und ausschließlich von fremden Intelligenzen gekommen sein.
Das konnte sich keiner überlegen. Das ist so, ihm und Lanz von Liebenfels ist es so instinktiv fremd, dass wir das nicht tun, dass es ein außerirdischer Befehl sein muss.
Genau. Und ja, da denke ich, muss ja auch nochmal auf einen häufigen Vorwurf gegen Erich von Däniken zu sprechen kommen. Nämlich gerade in diesem Kontext wurde und wird ihm ja immer gerne Rassismus vorgeworfen, weil er sich vor allem auch viel mit Monumenten und kulturellen Traditionen außerhalb Europas beschäftigt. Also denken wir eben an die Maya, Inka, Ägypten und so weiter. Und dieser Argumentation natürlich, ja, wenn es nicht weiße Menschen gebaut haben, dann müssen es Aliens gewesen sein. Aber zum Beispiel bei griechischen Tempeln oder irgendwie Kathedralen oder so macht er das ja nicht. Ja, allerdings würde ich das tatsächlich etwas differenzierter sehen. Denn ja, es gibt diese Beispiele. Allerdings würde ich das tatsächlich etwas differenzierter sehen. Wieder verhakt. Warte mal. Allerdings würde ich das tatsächlich etwas differenzierter sehen, denn dieser Vorwurf scheitert eigentlich schon an der Tatsache, dass er sich durchaus in seinen Büchern auch immer wieder auf europäische, abendländische Monumente und Kulturen bezieht. Also diese ganzen Megalithanlagen der Jungsteinzeit zum Beispiel, Stonehenge, die Steinreihen von Karnak, die Ganggräber von Gavrinus und Newgrange, die Megalithtempel von Malta, auf die beruft er sich ja immer wieder, schon in seinem ersten Buch ja auch auf den römischen Tempel von Baalbek, nicht in Europa, aber Libanon eben von den Römern. Ja, selbst die wikingerzeitlichen Ringburgen in Dänemark interpretiert er eben als, ja, zumindest vom Standort her, von Außerirdischen bestimmte. Das hat er wiederum übernommen von einem anderen Autoren, Preben Hansson, der das herausgefunden haben will. Und ja, ich sag mal, jetzt viel weißer, arischer als Wikinger wird es halt nicht. Also da ist es bei ihm dieselbe Logik. Also würde ich, denke ich, die Auswahl, welche Monumente oder Traditionen er mystifiziert und welche nicht, eher auf andere Faktoren zurückführen als eben so ein nur rassistisches Weltbild. Zum einen haben wir eben diese ganz starke Kanonisierung innerhalb der Präastronautik. Da wird zwar immer gepredigt, es geht um Selberdenken, out of the box, ohne Scheuklappen und so weiter. Faktisch aber schreiben die im Wesentlichen nur voneinander ab. Und das hat schon Däniken getan. Und das, was sich in seinen Büchern findet, ist zu einem guten Teil einerseits das natürlich, was er auf seinen Reisen gesehen hat, aber eben auch, was er einfach von anderen Autoren übernommen hat. Baalbek zum Beispiel hat Agreste in die Szene eingeführt und wurde dann schon von diversen anderen zitiert, also nimmt er Baalbek mit rein. Die Ringburgen hatte Preben Hansson, zu den ganzen Megalithanlagen gibt es ohnehin schon haufenweise. Auch hier die Maya-Tradition, die Inka-Festung und ähnliches, zu all dem gab es ja schon die entsprechenden Publikationen, wo er die aus dieser Tradition eben nur übernommen hat. Und ja, viele dieser Vorbilder hatten durchaus einen rassistischen Hintergrund. Da gehen wir jetzt wirklich zurück auch in diese frühen Generationen von Atlantis-Theoretikern und sowas, wo das Weltbild ja durchaus noch so ein sehr koloniales Geschmäckle hatte. Also da waren es dann tatsächlich die weißen Kulturbringer, die allen anderen Völkern rund um der Erdball die Zivilisation bringen mussten. Und das wurde dementsprechend da immer weitergetragen. Ja, und zweitens, neben der Kanonisierung würde ich tatsächlich sagen, es ist gar nicht mal so eine Unterscheidung nach Kulturen oder Hautfarben, weil es ist vor allem der Faktor des Exotismus. Also es wird das mystifiziert, was irgendwie als geheimnisvoll ist. Und sei es nur, weil es eben in unserem etablierten europäischen Geschichtsbild keinen wirklichen Platz hatte. Warum deutet er das Kolosseum in Rom nicht als UFO-Landeplatz? Ja, weil wir verdammt nochmal wissen, wofür das Kolosseum da war. Wir haben alle irgendwelche Sandalenfilme gesehen, wo die Gladiatoren da drin herkämpfen und sei es bei Asterix. Warum deutet er gotische Kathedralen nicht als Alien-Bauwerke, obwohl sie doch so architektonisch herausragend sind? Ja, weil wir verdammt nochmal eine Kirche erkennen. Daran ist kein Mysterium. Das sieht schon wieder anders aus bei sowas wie Stonehenge, was prähistorisch ist. Wir kennen den Zweck nicht genau. Es ist irgendwie geheimnisvoll, Legenden umwoben und so weiter. Also bei den Pyramiden, da haben wir aus der Zeit durchaus schon Schriftquellen, aber wenig direkt zu den Pyramiden und dafür eine 2000-jährige Tradition von Ägypten-Mystifizierung. Und bei sowas wie Machu Picchu oder so, das ist zwar eigentlich nach europäischer Chronologie Mittelalter, also gar nicht mal so alt, aber dadurch, dass es natürlich auch Kulturen waren, die eben keine nennenswerten Schriftzeugnisse hinterlassen haben oder sofern es diese gibt, sind sie dem europäischen Bildungskanon nicht wirklich bekannt, bleibt das eben auch noch mystisch genug, dass man es eben dann auf Außerirdische zurückführen kann. Ja, also soweit zu dem Rassismusvorwurf, der nicht greift bei Däniken. Allerdings muss man auf der anderen Seite durchaus sagen, es gibt gewisse Stellen in seinen Büchern, die durchaus schlecht gealtert sind. Gerade in seinem Buch Prophet der Vergangenheit von 1979 zum Beispiel hat er auch mal wieder darüber spekuliert, wie eben die Außerirdischen den Menschen geschaffen haben und da eben auch sehr ausführlich über die Ursprünge der verschiedenen Rassen. Und ja, dass er sich auch mal wieder nicht vorstellen könne, dass zum Beispiel aus einem Schwarzen so schnell ein Weißer wird durch natürliche Evolution oder so. Nein, da müsse es außerirdische Einflüsse gegeben haben. Er führt da auch, mutmaßliche ja, unterschiedliche Begabungen von verschiedenen Rassen oder Populationen an. Zum Beispiel, dass es ja ungewöhnlich viele jüdische Nobelpreisträger gäbe und so. Und ja, er lässt sich ja wenig auf konkrete Thesen festnageln, sondern in vielen dieser spekulativen Passagen kleidet er das halt alles in rhetorische Fragen und so, ja, assoziative Spekulationen, sodass man gar nicht weiß, was er jetzt wirklich behauptet. Und zum Beispiel denke da eben auch darüber nach, dass die verschiedenen menschlichen Rassen durchaus von unterschiedlichen Gruppen von Außerirdischen jeweils nach ihrem Ebenbild geschaffen worden sein könnten oder auch sukzessive nacheinander, um zum Beispiel erstmal gewisse Fehlschläge zu korrigieren. Auf der anderen Seite hat er sich von den ethischen Implikationen von Rassismus immer ganz klar distanziert. Also von der, ich zitiere, Spur von Blut und Mord eben des Rassenwahns. Also das kann man ihm da wiederum nicht vorwerfen. Überhaupt, er hat sich Däniken in seinen Büchern eigentlich immer sehr klar auch gegen Nationalismus und vor allem religiöse Feindseligkeiten ausgesprochen. Und eben diesen ganzen Tribalismus, der die Menschheit halt seit jeher spaltet. Stattdessen betont er eben immer so die die prinzipielle Einigkeit der Menschheit. Also wir sind eine Menschheit, die doch ja eigentlich an einem Strang ziehen sollte. Da kommen wir auch wieder zu der Idee so einer Universalreligion. Also die Vision, irgendwann sollten wir als vereinigte Menschheit uns doch dem galaktischen Club der Zivilisationen anschließen.
Das ist auch eine Hoffnung, die die Raeliten auf jeden Fall da auch hatten und die auch bei Posadas mit drin war, diese große Hoffnung, sobald wir uns als würdig erweisen, werden wir Teil der großen Star Wars Galactic Confederation. So.
Genau. Und insofern, einerseits, ja, haben wir gewisse Ansätze seiner präastronautischen Rassenlehre bei ihm, die man, wie wir gezeigt haben, durchaus auf sehr unsympathische Figuren der Ariosophie wie Lanzo Liebenfels zurückführen kann. Und auch die früheren Präastronautiker wie Robert Farou haben da teils durchaus unschön zu lesende Passagen in ihren Werken. Allerdings ebenso auf der ethisch-politischen Ebene hat sich Däniken doch zeitlebens immer ganz klar davon distanziert und da eben keine weiteren ideologischen Konsequenzen draus gezogen.
War wahrscheinlich eine gute Entscheidung, genau wie es gut war, die Jesus-Alien-Stellen doch noch ein bisschen runter zu reduzieren.
Genau. So, ja, dann haben wir noch den letzten Teil.
Und seit, du hast schon erwähnt, die Dissertation, also wollen wir kurz die Dissertation noch anschneiden? Oder?
Ich glaube, die haben wir erwähnt. Ja, und ja auch immer wieder, vielleicht jetzt nur den Abschluss, so wohin geht's jetzt mit der Präastronautik?
Ja, einen großen Auftrieb haben die Ideen Dänikens auf jeden Fall seit 2009 durch die Serie Ancient Aliens erfahren, die auch rauf und runter lief, sage ich mal.
Definitiv, da gibt es mittlerweile ja weit über 20 Staffeln mit jeweils sehr vielen Folgen, die eben ja im Infotainment-Stil alle Aspekte der präastronautischen Theorie und auch durchaus andere parawissenschaftliche Themen da ja schön ausgewalzt haben. Gerade in früheren Staffeln tauchte Däniken selbst auch immer wieder als einer der diversen Experten auf, später dann weniger. Aber diese Serie ist eben auch gerade symptomatisch für die Präastronautik im neuen Jahrtausend. Sagt er, von einerseits hat man so ein bisschen diese inhaltliche Stagnation, gleichzeitig aber hat die Idee doch so einen deutlichen Auftrieb gewonnen, eben jetzt gerade durch die Serie und vor allem natürlich das Internet. Also gerade in Social Media und mittlerweile auch zunehmend mit KI-generierten Content sehen wir da ja eine ganz bunte Melange von mehr oder minder gewagten Thesen, die dort kursieren.
Meistens gewagter, meistens mehr als weniger gewagt, so. Ja.
Und dabei überschneiden sich eben präastronautische Ideen ja auch immer mehr mit anderen esoterischen Ideen, religiösen Ideologien, natürlich auch Verschwörungstheorien und eben allen anderen Formen von Pseudoarchäologie. Also da sind wir jetzt wieder bei Riesen zum Beispiel, die hatten wir auch in einer Folge. Und dabei habe ich den Eindruck, dass vor allem so diese Anunnaki-Thesen von Nietzsche sehr einflussreich sind, weil die eben auch im Gegensatz wohlgemerkt zum Werk von Däniken so eine Rahmenhandlung bieten, wo man viele andere Sachen einbauen kann. Aber natürlich ganz viele Motive, die Däniken in die Diskussion eingeführt oder zumindest eben popularisiert hat, kursieren da natürlich weiterhin überall.
Du
Auf der einen Seite die inhaltliche Stagnation innerhalb der Szene. Wir sehen, dass eigentlich seit den 90ern die Bücher sich zunehmend wiederholen, jetzt keine großen neuen Entdeckungen durch die Szene herausgebracht wurden oder besonders große neue Quellen, wo man sagen kann, hier können wir endlich was beweisen. Auf der anderen Seite eben ein extremer Auftrieb durch die neuen technischen Möglichkeiten und Verbreitungsmöglichkeiten. Die meisten Leute bekommen ihren Präastronautik-Content wahrscheinlich nicht mehr in Buchform heutzutage.
Mit Sicherheit. Gleichzeitig wiederum einerseits im Internet, aber auch auf dem Buchmarkt sehen wir so eine Renaissance von anderen Strömungen der Pseudoarchäologie, eben auch von so Thesen um eine irdische untergegangene Hochzivilisation, eben in Traditionen dieser frühen Atlantis-Theoretiker wie Ignatius Donnelly oder so. Das aktuell ja Graham Hancock, der mit Abstand prominenteste Vertreter, allerdings auch bei weitem nicht der einzige, der so etwas eben vertritt. Und ja, diese Strömung beruft sich größtenteils auf dieselben Argumente wie die Präastronautik. Also der Austausch war da ja immer da. Also diese Strömung berufen sich ja auch wie der Farsbild.
Letzten paar Absätze, die kriegen wir jetzt dann raus, dann sind wir fertig.
Dann haben wir es, genau. Also diese Strömung berufen sich ja auch größtenteils auf dieselben Argumente wie die Präastronautik, also dieselben mysteriösen Monumente und vielfach auch Mythen und so, die auch Däniken und so rauf und runter publiziert haben. Allerdings dann doch ohne eben die explizite Einbindung von Außerirdischen. Also Graham Hancock hatte in seinen frühen Büchern auch mal ein bisschen außerirdische Sachen und Zivilisation auf dem Mars und sowas, aber im Wesentlichen eben belässt er es bei so einer irdischen Superzivilisation. Allerdings, spätestens wenn wir jetzt von den Autoren weggehen und an die Rezipienten denken, gerade die über das Internet all das konsumieren, da kann sich natürlich jeder praktisch die Bausteine raussuchen, die ihm gefallen. Mache ich es mit Aliens oder ohne? Nehme ich die Riesen noch mit rein oder nicht?
Ja, der Do-it-yourself-Baukasten für deine alternative Evolutionserzählung ist quasi gesetzt und du kannst dir überlegen, wo du anfangen willst und wie du das genau ausgestaltest, aber so das Grundgerüst ist vorgegeben.
Genau. Insofern wird es jetzt auch durchaus spannend, wie sich die Präastronautik-Szene so weiterentwickelt in den nächsten Jahren, jetzt wo eben Erich von Däniken nicht mehr ist. Der war bis zuletzt noch die charismatische Anführergestalt schlechthin in der Szene, gerade von der ARS her gedacht und so im europäischen und vor allem deutschsprachigen Raum. Die amerikanische Szene war schon immer, denke ich, etwas diverser, auch was diese verschiedenen Traditionslinien da angeht. Aber ja, es bleibt spannend, wie sich das nun personell und ideengeschichtlich in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten entwickelt.
Ja, und das wird sicherlich auch davon abhängen, was medial groß aufgearbeitet wird. Ich meine, Graham Hancock hatte auch diesen Erfolg, weil er eine Netflix-Serie hatte und Netflix einfach mittlerweile sehr viele Leute erreicht.
Genau.
So ein bisschen das Äquivalent zu dem Dokufilm in den 1970er Jahren, der international dann in allen möglichen Sprachen läuft, von Däniken, so als Erfolgs- und Multiplikatorenfaktor.
Absolut. Ja,
du hast auch einen Artikel geschrieben zu Däniken. Wo wird der denn erscheinen? Hast du das schon erwähnt, oft genug in dieser Folge, in den Folgen?
Genau. Ja, vieles von dem, was wir jetzt in dieser Doppelfolge erzählt haben, habe ich in, denke ich, etwas kondensierterer Form in einem Artikel auch niedergeschrieben, der jetzt demnächst im Skeptiker erscheinen soll, also der Zeitschrift der GWOP, Gesellschaft zur Wissenschaft und Untersuchung von Parawissenschaften. Da haben wir dann viele der wichtigen Punkte noch einmal pointiert niedergeschrieben.
Genau, es ist nicht 3,5 Stunden lang. Der Artikel, Lesezeit, ist ein bisschen knapper, aber dafür fehlen auch ein paar wichtige Details, die wir hier aufgearbeitet haben für euch. Aber als Kurzfassung auf jeden Fall sehr lesenswert. Und ansonsten denke ich, ist Däniken wirklich eine der extrem einflussreichen Figuren, die jetzt eben vorausgegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die auf eine Art und Weise ein großes Loch in der Szene hinterlassen werden. Er war jetzt zwar schon 90 und so, aber er ist, wie du gesagt hast, gibt es nicht den einen eindeutigen Nachfolger, der das Zepter übernimmt. Und deswegen wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, sich jetzt auch ein bisschen mit seinem Lebenswerk nochmal auseinanderzusetzen.
Definitiv.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit, dann müsst ihr bei Live auf jeden Fall auf die Wunderkammer der Geschichte gehen, deinen Blog. Wunderkammer der Kulturgeschichte. Ich mache den Link in die Beschreibung wie immer, damit ihr das nicht eingeben müsst, sondern einfach sicher auf der richtigen Seite landet. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich durch Weiterempfehlung tun. Bitte teilt die Folge mit allen, die sich dafür interessieren. Lasst uns eine Bewertung da. Folgt uns, wo auch immer ihr uns hört. Und wir haben auf patreon.com/allezeitderwelt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen auch. Und eine Liste von Produzentinnen und Produzenten. Vielen lieben Dank an den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zitung, Spinoza 369, Silvi, die Schmaus, Tamaror, Herr Mikrobi, Sinet Reglev, Mutis Moppel, Truck Funnel Dump und der Madin. Vielen lieben Dank an euch und auch alle, die jetzt nicht genannt wurden hier. Und ja, generell fühlt sich das ein bisschen an wie Rosenkranz beten. Die Patreon, also das ist so eine Art Heiligengebet, was ich hier persönlich mir aufbaue. Mein persönlicher kleiner Rosenkranz, den ich jedes Mal nach der Aufnahme hier einmal runterbete. Vielen lieben Dank euch. Und vielen lieben Dank vor allem auch dir live für diese vielen Einblicke in das Leben und das Werk von Erich von Däniken. Und wir hören uns bald wieder und an alle Hörerinnen und Hörer bis in 2 Wochen.
Ja. Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.